Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Heute haben wir auf jeden Fall eine überraschend NBA-lastige Folge für euch bereit. Also da hätten die wenigsten mitgerechnet, aber wir haben tatsächlich, weil wir dachten, es ist ein guter Zeitpunkt und wir hatten auch wirklich Bock drauf, haben wir die Saison jetzt leider beendet für uns und haben mit der Frage, wird es passieren, in welcher Form wird es passieren, haben wir zumindest für uns unsere Awards definiert und sind alles durchgegangen. Also haben damit natürlich auch nochmal ein kleines Season-Recap irgendwie gemacht und deswegen, also am Anfang war trotzdem noch ein bisschen Off-Topic dabei, macht euch mal an der Stelle keine Sorgen, aber ich würde sagen, hinten raus war das schon ein ründches Episode.
Oh Gott. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Vielen Dank, dass du mir kein Thema mehr für dieses Intro übergelassen hast. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war sehr viel NBA und es war am Anfang auch eine solide Portion Off-Topic wir haben mal wieder was erfunden. Also wir haben mal wieder die ganz großen Themen angefasst, ehrlicherweise. Wir werden die deutsche Sprache revolutionieren in der nächsten Zeit des Coronavirus. Also ganz ehrlich, macht euch auf was gefasst. Genießt eure Muttersprache, wenn es denn eure ist, solange sie noch ist, wie sie ist, denn wir werden das Ding einmal komplett neu aufzäumen. Hat mir Spaß gemacht. Viel Spaß euch beim Hören dieser wirklichen, ehrlichen NBA-Episode mit Off-Topic-Einschlag. Also mal wirklich wieder IGS in a nutshell. Viel Spaß euch.
Ja, Grätzlü.
Oh Gott. Grätzlü, der Tegli. Ja, das haben wir lange nicht mehr gemacht, ey, aber es ist schön. Das holt mich direkt auf so eine Throwback-Ebene und irgendwie macht mich das macht mich
ich glaub,
so
ohne ein wohliges Scheiß, Gefühl. Dass die neuesten Hörer wahrscheinlich gar nicht wissen nicht, wer der Vögli ist, ne?
Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist krass. Aber wenn du das sagst, das holt mich so gemeinsam mit dem pisswarmen, relativ niedrigpreisigen Weißwein, den ich gerade trinke, macht mir beides zusammen so ein
wohliges Gefühl in den Körper. Wie war das nochmal mit nie unter, ey, bitte, kauf keine Flasche unter 8 Euro. Tut euch mal bitte nichts Schlechtes an. Letztes Mal noch das hohe Ross und jetzt ist Tegli wieder im Sumpf angekommen. Nur weil seine Firma, von der jetzt ja scheinbar hier General Floor Manager ist, da jetzt nichts mehr machen kann wegen 4 bis 6 Wochen Lockdown, jetzt muss er schon wieder den Billigfusel trinken. So schnell ist er wieder auf dem Boden, ne? Aber das ist gut. Das ist gut, das erdet dich mal wieder.
Ich bin komplett gegroundet, nachdem ich wirklich komplett abgehoben war und mich völlig in eine andere Galaxie gebeamt habe, bin ich jetzt wieder am Boden der Tatsachen. Also jetzt wieder der günstige Riesling, den man noch finanzieren kann, der aber trotzdem nicht komplett nach Mittelstrahlurin schmeckt. Man muss sich anpassen. Man muss sich an die Zeit nach der Apokalypse anpassen. Die hat jetzt nämlich angefangen, die ist angebrochen. Wir sind Tag 3 nach absoluter Corona-Apokalypse und da müssen wir alle enger zusammenrücken. Und dazu gehört für mich dann auch, dass
wir müssen alle enger zusammenrücken.
Geile Formulierung.
Oder natürlich super. Sehr wertvoll. Also André Vogt hat dich jetzt schon wirklich als ganz dicken Hurensohn betitelt. Ich hast du ja gar nicht mitbekommen, oder? Hast du es gesehen, seiner Story und so? Nee. Er hat ja auch wieder sich, ich glaube, bei Instagram in so einem IGTV-Video zu geäußert, was man jetzt auch viel sieht. Das Schlimme ist, was heißt das Schlimme ist? Also man muss es ja schon sagen, du gehst dann halt, wenn du sowas machst, bist du dann halt in einer ähnlichen Riege wie halt Leute, wie jetzt in einer ähnlichen Riege? Was ist das denn, Alter? Ein Mittelding zwischen Riege und Regie? Sagen. Das ist ja ganz heftig. Ja, aber halt wie jetzt Olli Pocher und so, die natürlich jetzt auch gerade den Hype nutzen, weil er jetzt durch diese Wendler-Scheiße, was er übrigens echt 200er IQ-mäßig gelöst hat, dass er ja da wieder jetzt relevant gerade ist, aber dass das dann halt so ein Ding ist, dass du dann natürlich dann die Verantwortung, was ja auch richtig ist, und jetzt aber so drüber gehst und halt den machst mit von wegen, ja ey, wenn du rausgehst, du bist ein Arschloch. Und das war ja auch so diese Dre Vogt-Line, die er da gemacht hat. Wie gesagt, ich habe mir das Video angeguckt, ich habe mir das im Stream, habe ich da auch drauf reagiert. Inhaltlich natürlich komplett richtig, auch die Warnung, und ich sag's ja auch mal ganz ehrlich, aber das müssen wir auch ausdiskutieren, das ist halt auch die Geschichte. Ich meine, uns betrifft's ja auch. Wir wollten uns Ende März sehen. Darf ich dich jetzt noch besuchen fahren, so Fragezeichen, weil jetzt im Stream, ich war am Dienstag in Köln, liebe Grüße gehen raus an Lukas, der wird wahrscheinlich zuhören gerade, ist auch Patreonet seit neuestem.
Oh, Grüße.
Ja. Ja, hat übrigens lange gedauert, ne? Ist immer krass, wenn wirklich halt so richtig gute Freunde von einem dann erst so halt sehr, sehr lange kein Patreon.
Aber dann sag mal ganz kurz, bist du ihm jetzt noch dankbar oder überwiegt nicht der Vorwurf, warum es erst jetzt passiert ist? Eher Zweiteres,
schon,
oder?
Schon Zweiteres, ja.
Ja, ja.
Safe. Ich auch. Naja, aber da war ich halt in Köln, hab ihn einmal besucht, er hatte jetzt eine neue Wohnung mit seiner Freundin, alles top und so, war schön, wir hatten uns länger nicht mehr gesehen, war super. Und ja, es war halt, also ich habe auch genau das wahrgenommen, was natürlich jetzt gerade André Vogt und viele kritisieren aus den Großstädten. Ganz ehrlich, Digga, man hat wirklich kaum was gemerkt. Also was ich gemerkt habe, war Frühlingsgefühle und teilweise teilweise so ein bisschen Urlaubsvibes bei vielen, weil wir natürlich auch, ich meine, es war von Anfang an klar, wir gehen nicht in eine Kneipe, wir gehen nicht saufen, wir gehen nicht irgendwo am Dienstag in, ja, weiß ich nicht mehr, wo man hingeht, am Dienstag in Köln, die Zeiten sind jetzt doch schon ein bisschen länger vorbei. So, bei uns war klar, wir werden in der Bude sitzen, werden vielleicht, ja, schon einkaufen müssen, weil, keine Ahnung, wir wollen vielleicht mal ein Bierchen trinken, natürlich haben wir Corona gekauft, Klassiker, und irgendwie noch was kochen abends. Aber dann waren wir natürlich bei dem schönen Wetter, was ja auch immer noch mein Take ist, bei schönem Wetter ist es immer noch okay, mal rauszugehen. Und so wie wir das gemacht haben, klar, wir hatten auch mit dem Gedanken gespielt, wenn jetzt da ein Basketballkorb frei gewesen wäre, wären wir da eventuell zu zweit hingegangen und hätten ein paar Körbe geschmissen, was in dem Sinne auch wieder verantwortungslos ist, weil ich weiß nicht, ob Lukas Corona hat, Lukas weiß nicht, ob ich Corona hat und so weiter. Aber ich würde mal behaupten, das war so auf relativ safer Basis. Aber worum es halt dann wahrscheinlich eher geht, ja, ist halt echt das Ding, ne? Gerade bei den Schülern, Alter. Viele, viele gesehen, also alle Schüler frei, alle auf dem Freiplatz, alle Basketball gezockt, die Parks sind voll, der Aachener Weiher ist voll, die Innenstädte sind voll, die Cafés full, kommen ins Café full, ist halt so der Faktor. Und von daher sind diese Aussagen auch von André Vogt, die mit Sicherheit nicht 100% blitzrein war. Also da hättest du mit Sicherheit auch noch ein, zwei Dinge angreifen können, aber darum geht's ja nicht. Ist ja wieder jetzt kein Schwanzvergleich. Wer weiß mehr, wie bei manchen Leuten, die bei Twitter irgendwie NBA Analytics in der Bio haben, sondern es geht halt darum, erstmal das richtige Signal nach außen rauszuknallen. Und das hat André Vogt damit gemacht. Also von daher, Shoutouts gehen raus. Das war auf jeden Fall eine solide Geschichte. Erstmal schön dreimal beleidigt. Also dreimal gesagt, ihr Arschlöcher, du bist ein Arschloch. Das fand ich richtig nice.
Finde ich geil. Habe ich, wie gesagt, nicht mitbekommen, aber schließe ich mich an. Also ohne das gehört zu haben, wenn das die Kernaussage war, dann ist das vollkommen richtig und hat in diesen Zeiten meinen absoluten Support verdient. Weil ganz ehrlich, ich bin jetzt ja hier im wunderschönen Hamburg und bin eh viel drin gerade, weil viel Arbeit und nicht so viel Zeit auf die Straße zu gehen. Aber wenn du mal rausgehst, dann hast du schon irgendwie bei so einer Grundstimmung das Gefühl, dass gerade irgendwas ein bisschen los ist. Aber rein optisch, rein von der Wahrnehmung, wie viele Leute draußen sind, wie die miteinander agieren, wie viel Abstand sie halten oder auch nicht halten, hast du das Gefühl, jo, Bombe, Frühling fängt an, alles wie immer. Also ich latsche hier durch die Gegend, da sitzen halt dann irgendwie 12 Leute neben einem Grill in einem Park und sitzen auf einer Parkbank, trinken Wein und grillen. So, was eine schöne Sache ist. Nichts gegen auf einer Parkbank sitzen und grillen. So, aber aktuell halt gerade wirklich Dummheitslevel 15 von 10. So, das ist einfach hohl. Also das macht einfach aktuell gerade keinen Sinn und ist verantwortungslos as fuck. Von daher finde ich dann den Begriff, wenn er den gewählt hat, Arschloch oder was auch immer, ey, vollkommen legitim, so. Das ist im Moment einfach ein Move, den kannst du halt nicht bringen, es sei denn, du bist ein Arschloch, so. Da muss man einfach in der Lage sein, seinen eigenen Freiheitsdrang mal ein klein bisschen zu kanalisieren und zu sagen, es geht vielleicht hier gerade um größere Dinge und es wird ja nicht von einem verlangt, zu Hause zu sitzen und sich nach und nach jeden Finger abzuschneiden, sondern sitze halt zu Hause, spiele an dir rum und guck Netflix, Alter. Damit tust du was Gutes. Also jetzt mal ganz ehrlich, das kann und darf einfach nicht zu viel verlangt sein, zu Hause zu bleiben und sich irgendwie mal mit sich selber oder keine Ahnung, was, seiner Wohnung oder sonst was zu beschäftigen, indem man quasi dafür sorgt, dass man keine anderen Leute ansteckt. Also es ist wirklich eigentlich banal und simpel zu verstehen. Und wer das entweder nicht verstehen will oder nicht verstehen kann oder sich drüber hinwegsetzt, weil er meint, hey, ist voll cool, ey, ich bin da gar nicht betroffen, ich bin jung, bin gesund, so, mir kann nichts passieren. Das ist halt wirklich dumm. Also das ist, da gibt's ja auch nicht viel anderes dazu zu sagen. Von daher finde ich das sehr in Ordnung, wenn er den Case da gemacht hat. Natürlich war der wahrscheinlich auch emotional aufgeladen, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Aber ganz ehrlich, wir sitzen jetzt alle zu Hause, wir haben wahnsinnig viel Zeit, Podcasts zu hören und aufzunehmen. Das ist doch gut. Also wir müssen alle enger zusammenrücken.
Viel Zeit, Twitch zu gucken, wirklich. Also es ist sehr gut. Es ist wirklich eine gute Phase gerade. Kappa. Nein, Quatsch. Aber ist ja auch das Ding, ganz ehrlich. Ja, es ist immer so ein kleines Mittelding. Habe ich ja auch schon ganz viel drüber geredet jetzt in den Streams, weil wir dann auch natürlich alles austauschen können. Mich interessiert dann auch immer mega, erstmal wie die Leute betroffen sind. Viele erzählen so aus ihren Branchen. Bei den manchen geht das Leben halt gefühlt echt ganz normal weiter. Natürlich Schüler, Studenten sind sehr, sehr betroffen, aber auch da unterschiedlich. Teilweise sind die Schulen schon so modern, dass der Unterricht komplett digital weiterläuft. Und es ist sehr, sehr spannend, auf jeden Fall da reinzugehen. Aber gibt es noch viele, die sich dann inzwischen schlecht fühlen damit, jetzt irgendwie zu sagen, ja, in dem Sinne, cool, es hört sich pervers an, aber cool, jetzt habe ich mal Zeit für Projekt XY und ich lasse mich nicht verrückt machen, weil letztendlich, wenn ich alles richtig mache und mir keine Vorwurf machen kann und hoffentlich, dass alle Nebenmenschen mit mir machen, ist die Lage nicht so schlimm, auch wenn es sich immer noch anhört. Aber gut, wir haben da schon viel drüber geredet. Ich denke, unsere Meinung und unsere groben Ansichten, beziehungsweise mein Rezitat, mein ständig auferhaltendes Rezitat von Christian Drosten, dem absoluten Ehrenmann, von dem wir noch Merch rausknallen müssen. Ja, das ist ja alles schon gesagt.
Christian Drosten Merch, finde ich auf jeden Fall geil. Hat der Mann sich verdient gerade, hat er sich wirklich verdient. Also falls ihr den Podcast nicht hört, letzter Plug zu dem
Thema.
Meinst
du, der macht ohne Scheiß mal kurz Selbstentschätzung, ohne ihm jetzt irgendwie da jetzt auch, das ist ja dann Perversion ein bisschen darzustellen, in dem Sinne, er wird jetzt Fame durch die Geschichte. Ich meine, er ist einfach mal der fucking Head-Virologe der Charité. Ich meine nicht, dass der Mann jetzt irgendwie groß Fame wahrscheinlich nötig hätte. Das wird er in seinem Bereich natürlich schon haben. Aber ich glaube aktuell, ich habe mal Zahlen gehört, diesen Podcast hören, glaube ich, also erstmal noch viel zu wenige, aber ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren einfach mal 4 Millionen. 4 Millionen Leute, die jetzt der Stimme von diesem Mann lauschen, und ich hoffe mal, alle, die dazuhören, genauso denken wie ich. Und ja, erstmal, also guter Mann, macht das sehr gut, auch für rein so ein Podcast-Medium, was ja auch nicht selbstverständlich ist, schafft er das da echt gut, nicht so super snobbig abgehoben rüberzukommen und eigentlich so die Daten, Fakten und seine Ansichten und Hypothesen da gut rüberzubringen. Und ich glaube auch für Leute, die jetzt nicht, ja, einfach jetzt nicht mit 150er IQ ausgestattet sind, finde ich sehr, sehr gut. Und das Ding ist halt, ich meine, wäre ja mal wirklich das absolute Trittbrett nach der Geschichte zu sagen, nicht irgendwie auf, ich rede jetzt ein bisschen privat über Pisse und Scheiße, so wie wir das machen, aber halt weiter einen eigenen Podcast zu machen, in dem man halt auch weiterhin über medizinisch wichtige gesellschaftliche Dinge, die halt die Gesellschaft wirklich uns alle wirklich tangieren sollten, da weiter diesen Podcast aufrechtzuerhalten, weil das wäre huge, Alter, das wäre von 0 auf 100 einfach einer der größten Podcasts in Deutschland wahrscheinlich, auch obwohl es würde natürlich alles wieder ein bisschen abklingen, aber wäre schon ein Ding.
Ja, wäre krass auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, 4 Millionen Hörer pro Folge, das haben wir auf einer guten Lirum-Larum-Folge, ansonsten sind wir da nicht in der Nähe von. Und geil fände ich, wenn er den Move machen würde und diesen, den ersten Podcast direkt von Bett 1 oder so ähnlich gesponsert würde. Oder SeatGeek oder so. Mal so richtig. Und dann wirklich, ey, in 3 Wochen fährt der Boy mit
so, komplett wir wollen uns jetzt Blattgold bedanken, denn ich habe übrigens eine neue Matratze. Ich habe momentan viel Zeit zu schlafen und ich möchte mich bedanken bei meinem neuen Matratzensponsor.
Aber so einen generischen Plug, ey, so ein richtig organisch-generischen Plug, ey. Also was ist wichtig in Zeiten von Corona? Boah, man hat echt nicht viel Zeit, aber wenn man ins Bett geht, dann will man auch gut schlafen. Womit kann man gut schlafen? Bett1.de/Drosten gibt dir jetzt 10%
Mann, wir dürfen nicht die ganze Werbung für irgendwas machen. Es gibt auch noch Casper, ja, es gibt auch noch Obi oder hier Bettenlage, ja, dänisches Bettlage oder so. Ja, gibt's auch alles noch.
Same. Nee, weiß ich nicht. Aber wäre natürlich der richtige Moment. So, ich unterstelle dem Typ mal wieder maximale Ferndiagnose. Finde ich mal geil. Also wirklich Küchenpsychologie 3.0. Keinerlei Ambitionen auf persönlichen, personifizierten Fame, ehrlich gesagt. Zumindest vermittelt er den Eindruck, dass er das wirklich ganz pathetisch der Sache wegen macht, weil er dann der Richtige ist, der da vernünftige Informationen zu vermitteln kann. Und dass er auch froh ist, wenn das ganze Ding wieder vorbei ist. Also ist er natürlich menschlich eh, aber auch in seiner Podcast-Rolle, wenn er sich dann einfach wieder in sein Labor und in seine Klinik zurückziehen kann und seinen Job machen kann, ohne dass er da so eine Person des öffentlichen Lebens geworden ist, unterstelle ich ihm. Fände es aber auch geil, wenn er in 6 Wochen einen Podcast mit Olli Pocher macht und so komplett auf den Pro7-Chain aufspringt. Das wäre nicht auch richtig geil.
Ein Lambo
geil.
Fährt und auch wenn man mit Monte einen Stream zusammen macht. Also das wäre auf jeden Fall herrlich. Ich bin auch mal gespannt. Was meinst du, Unscheiß? Ich finde sowas immer, ich kann sowas mal ganz schlecht einschätzen. Auch wenn ich mal höre, ich meine, bei dir wird das nächste Mysterium, ich kann es ungefähr, glaube ich, bei dir einschätzen. Ich will jetzt nicht, dass du es sagst, aber was verdient so ein Head-Virologe in der Charité? Also man könnte jetzt denken, Boah. Das ist richtig krass viel. Wahrscheinlich ist es gar nicht so heftig viel, aber ich bin da mal ganz schlecht dran. Auch wenn ich mal höre, ja, der ist CEO bei XY oder der ist da und so, fällt mir sau schwer, da immer einen guten Tell zu haben, irgendwie aufs Gehalt.
Oh, keine Ahnung. Ich meine, die Charité ist halt schon eines der angesehensten Häuser, was Deutschland so hat. Keine Ahnung, wie groß die Virologie da ist. Also ob Chef-Virologe einfach nur heißt.
Ist das so wie beim Fußball, dass wenn du halt für Bayern spielst, Charité-mäßig?
Natürlich zahlt die Charité mehr als das, was weiß ich, Kinderkrankenhaus in Südhusum. So, da wird schon ein bisschen mehr Geld fließen. Und ey, ich finde es halt spannend, keine Ahnung, wie groß die Virologie ist. Geil fände ich, wenn es einfach 2 Leute wären und er der Chef-Virologe ist, weil er einen Mitarbeiter hat. Ich schätze mal, in der Charité ist das ein bisschen mehr.
Vor 15 Jahren mal aus Zufall mit so einem 3-7er Abi eingestellt worden, hat sich durchgeboxt und eine mal gefickt und hat es da richtig gemacht.
Na, der wird schon, ey, keine Ahnung, vielleicht liege ich da jetzt komplett daneben. Ich weiß nicht, wie der öffentliche Sektor gerade so finanziert ist, aber so seine 15.000 bis 20.000 Euro im Monat wird er wohl verdienen, würde ich mal denken. Brutto.
Bist du so, das hasse ich immer, ne, wenn die Leute immer brutto sagen. Ich meine, klar, netto ist dann auch in dem Sinne Blödsinn. Wir kennen jetzt auch nicht direkt die Steuerklasse von Herrn Drosten, aber das ist, ja, weiß ich nicht. Also,
keine Ahnung, würde ich mal schätzen, oder? Was wäre dein Teil gewesen? Was
verdient ich hätte jetzt auch ungefähr so gesagt, dass er mit Sicherheit so 10 Düsenjäger auf jeden Fall im Monat mitnimmt, aber so netto. Also, ne? Und dann eher Richtung 15. Ja, schon heftig. Und eigentlich sollte der Mann dann wahrscheinlich halt noch im Vergleich zu anderen natürlich wieder viel mehr verdienen. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Es ist, wie es ist. Ich habe auch heute, bevor wir wirklich nochmal ins Thema einsteigen, denn ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr es wollt oder nicht, es wird auch ein kleines bisschen um die NBA gehen in diesem Podcast, habe ich mal wieder Dings hier, Bewertungen vorbereitet. Und zwar sind drei reingekommen, zwischen denen ich mich wirklich immer noch nicht entscheiden kann, weil ich sie alle drei wirklich gut finde.
Dann möchte ich die zwei. Ich möchte die zwei hören.
Ah, nee, die zwei ist... Ah.
Ich habe drei, die sind wirklich alle gut. Nee, die zwei ist scheiße.
Ja, okay, dann wird's die zwei. Aber mit der zwei bin ich am wenigsten zufrieden, sage ich dir jetzt, wie es ist.
Dann die drei.
Ja, okay, die drei ist gut, weil sie auch relativ kurz ist. Überschrift IGV in Klammern S, also Running Gag IGS, IGVS, der, wo mir übrigens auf meinem Instagram-Account Sir Arne Tegen, bitte alle mal folgen, weil da ist richtig, richtig Content-Alarm gerade, hat mir jemand privat geschrieben, dass er an mich persönlich die Erwartung hat, dass ich dich dazu bringe, aufzuhören, IGS zu sagen.
Was mag?
Also dieser, weiß ich nicht mehr, ich krieg so viele Nachrichten, ey, da blicke ich doch nicht mehr von wem. Also, Überschrift IGVS, Bewertung, dieser Podcast fickt härter als Covid-19 und Sky Dumont zusammen. Und ich finde sie so schön, weil sie so einfach und plakativ ist und weil ich mich in dem Zusammenhang tatsächlich gefragt habe, wie viel Generalversammlung Sky Dumont wohl im Monat noch so hat. Also over-under würde ich sagen, nee, setzen wir es aufs Jahr. Over-under für Generalversammlung, die Sky Dumont noch hat, setze ich an bei 15 und bin gespannt, auf was du gehst.
Ja, also meine erste Antwort ist auf jeden Fall mehr noch als wir und das eigentlich hätte jetzt auch so ein Titel sein können, dieser Podcast fickt unglaublich hart, wobei die beiden Podcast-Hosts wahrscheinlich mehr Staub am Lümmel haben als die dritte Ex-Frau von Sky Dumont, die inzwischen halt wirklich auch so alt ist wie er.
Okay, also sagen wir, wir nehmen das under, aber sagen trotzdem mehr als wir und zwar zusammen.
Ja, das okay, safe. Das safe.
Also vielen Dank an Satyrius für diese wunderschöne Bewertung und sorry an die anderen beiden Bros.
Kennt man auch natürlich von Twitch, sehr gut, sehr gut, sehr guter Mann.
Natürlich, natürlich. Was haben wir heute vor, mein Lieber? Was haben wir vor?
Haben wir doch schon längst erzählt. Hast du das Konzept
noch nicht für den neuen Intro gehabt haben? Ich vergesse immer, dass wir das ja später
gehabt haben. Haben wir gehabt gehabt. Magst du mal Leute, die immer so dieses war gewesen und so immer so falsch benutzen, so Heidi Klum Style? Oh, das war jetzt wirklich super gewesen, was du da gemacht hast gerade.
Ja, aber die benutzt es ja nicht bewusst falsch, sondern weil sie einfach wahnsinnig dumm ist, oder?
Ja, meinst du, die macht das schon.
so als quasi Verona?
Nee, die macht das nicht als Attitüde so. Oder dass halt Schwarze immer hier he, she, it, das S muss mit und so nicht machen als Stilmittel und so. Weil das ist schon wieder politisch unkorrekt, nee, oder? Wenn man das sagt, ist doch safe, oder nicht?
Ich würde sagen, es ist komplett safe.
Weil ist ja wirklich so. Ich finde es auch ganz witzig, als Stilmittel das so zu machen. Ich habe jetzt auch gesagt, meine große Petition, die ich ja durchboxen will, ist, dass wir uns so ein bisschen was von den Amis oder von den Engländern abgucken. Und ich bin ein riesen Fan davon. Ich mag das auch gerne, Sachen bewusst falsch zu sagen, wenn sie einfach meiner Meinung nach geil klingen. Wir haben uns schon oft drüber unterhalten. Ja, ich brauche noch ein paar gute Beispiele. Ich glaube, Hörer, OG-Hörer hätten jetzt wirklich ein paar, was ich vielleicht auch selber mache. Aber ich bin ein großer Fan davon inzwischen geworden, privat. Ich mache das jetzt noch nicht so bei meinen Outlets hier so mit Twitch und so weiter, noch hier im Podcast. Aber privat nutze ich eigentlich inzwischen Mehrzahl immer nur noch mit S ranhängen. Also ich habe Rehs heute gesehen. Guck mal, das sind Küs. Bier ist das beste Beispiel. Weil mach mal drei Biers bitte.
Voll inkonsequent. Was ist denn Küs? Eigentlich müsste es doch Kuhs dann sein, wenn du schon wenigstens das so machst.
Ja, also machst du
das einfach zu machen?
Willst du jetzt, dass ich da wirklich da irgendwie noch wirklich schon feste Regeln etabliert habe? Oder
nein,
was?
Ich will darum, dass es geil anhört.
Ja, okay. Ja, gut, da hast du jetzt ein kleines Loch gefunden, Argumentationsloch, aber ansonsten einfach ein S ranhängen und wenn es halt ein S schon dran ist, lässt es weg. Finde ich, ist eine sehr gute Lösung, weil einfach mal, können Sie mir bitte drei Bier oder drei Biere geben oder mach mal zwei Biers klar, Bruder. Case closed.
Case closed, ja, vor allem würde jetzt diese Sprache ja so wirklich relevant einfacher zu lernen machen. Und das ist so, also maximal sinnvoll. Wir haben ja wir hatten ja auch schon hier die große Diskussion, ob wir das ABC umbenennen und die Reihenfolge verändern und anderen Buchstaben mal ein bisschen Fame geben, die das mehr verdient haben als so ein verdammt sinnloses C, was wirklich einer der schlechtesten Buchstaben im Alphabet ist. Ich find's okay, wir haben Zeit jetzt. Wie gesagt, wir haben jetzt locker mal 6 Wochen Lockdown vor uns. Und damit meine ich nicht irgendeinen NBA-Lockdown, sondern wirklich einen gesellschaftlichen Lockdown, wo man zu Hause sitzt und wirklich viel Zeit hat. Lass uns das ABC neu machen. Ganz ehrlich, lass uns die deutsche Sprache, lass uns Deutsch neu machen. Plural fassen wir einmal komplett an das Thema. Wir setzen mal ein ganz neues Konzept auf. Du nimmst immer Singular mit S. Fertig, das
passt. Ich habe gerade einen harten Fall bekommen, weil ich gerade Christian Drosten Gehalt gegoogelt habe, habe ich jetzt auch noch so halt Arzt stehen. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass der Herr Drosten sich mit ein paar Kollegen irgendwo auf so einer Convention trifft und du sagst so, ja, warum haben die denn alle einen Kittel an, Bruder? So, ja, das sind Arzts.
Okay, ja, okay, vielleicht muss man da nochmal ran. Ey, aber grundsätzlich, lass das mal machen, ey. Unsere Vorstellung der deutschen Sprache werden wir mal ausarbeiten in den nächsten 6 Wochen und einfach mal pitchen. Und dann gucken wir mal. Und ich wette, dafür kriegen wir eine Mehrheit. Weil so
ich
viele
muss, glaube ich,
gibt,
einmal kurz
machen.
Gucken, ob die Küche bei uns hier gerade abfackelt, weil es riecht wirklich maximal verbrannt. Also ich mache mal eine ganz kurze Pause. Ich glaube, dass Nori gerade die Küche abgefackelt hat. Okay, wir sind clean. Nichts passiert. Das Gute ist eh, ich wohne wirklich direkt neben der Feuerwehr. Also die hätten keinen weiten Weg. Ich denke mal, da wäre ich noch relativ safe. Aber gut, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Machen wir jetzt Themenwechsel so richtig elegant?
Ja, wir machen jetzt richtig elegante Übergabe. Übergang. Übergabe?
Übergangs.
Also es ist heute, es ist ein bisschen Kraut und Rübens. Aber mein Kopf ist auch, ich bin auch, das ist mir alles zu viel, ey. Ich bin emotional, bin ich nicht auf der Höhe. Weil das ist alles, Mann, ich bin hier eingesperrt in meine Wohnung. Und mal ganz ehrlich, also ja, soziale Isolation bzw. Distanzierung ist genau das, was wir jetzt machen müssen, alles voll richtig und so. Aber mir pisst das wirklich ins Gesicht, ey. Also ich habe immer nach so einem langen Arbeitstag, so wie heute einer ist, denke ich so, Mann, ey, jetzt will ich halt aber noch so unter Leute oder irgendwie zumindest mal rausgehen oder was weiß ich was. So kannst ja rausgehen und irgendwie durch den Park laufen, wenn du keinen berührst, so ist schon in Ordnung. Aber ich bin sozial verwahrlost. Das kann ich so offen sagen. Ich werde in den nächsten 6 Wochen komplett vereinsamen und wahrscheinlich irgendwann anfangen, mir einen Volleyball zu suchen als besten Kumpel und so Wilson-mäßig, Castaway-mäßig hier in meiner Hamburger Mietwohnung vor mich hinschimmeln. Das ist wirklich ein Troster Ausblick. Aber gut.
Aber du gibst mir noch das grüne Licht, ne? Das hatten wir jetzt nicht zu Ende diskutiert. Ob das jetzt vielleicht auch auf einer ganz Mini-Ebene verantwortungslos ist, dass wir uns jetzt sehen
Das machen wir ganz einfach. Als Könige der Doppelmoral finde ich es objektiv nicht in Ordnung, das zu machen, ganz ehrlich. Und subjektiv bin ich absolut dafür, dass du mich besuchen kommst und freue mich auf dich.
Geil.
Also das müssen die Hörer dann jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen auseinanderhalten können.
Also ich würde jetzt aber auch, ey, wer jetzt wirklich so real ist und sagt, ich stehe so zu meinen Überzeugungen, dass ich nicht das möchte, nämlich was wird natürlich passieren, wir werden vielleicht
auf,
auch mal eher
ja nicht
einen Stream
fahren.
Machen oder so.
Im Zweifel. Also Bahn ja, ist halt wahrscheinlich
Auto,
schwierig,
ja.
Die wird eh nicht fahren, fahr Auto.
Ich werde schön ökologisch wertvoll
anziehst.
Alleine mit dem Auto ballern, weil ich hier genau. Kein Blablacar-Freund bin.
Ja, und dann steigst du bei mir vor der Tür aus, ich kümmere mich vor allem um den Einkauf, dann steigst du hier bei mir in die Tür ein, ist auch geil, als hätte ich ein Auto. Du kommst hier durch meine Haus- und Wohnungstür, dann machen wir zu und dann bleiben wir drin. Weißt du, wir bleiben drin, ich habe dann alles eingekauft, dann müssen wir nicht mehr raus, dann gefährden wir niemanden außer uns gegenseitig und das ist im schlimmsten Fall unsere persönliche Verantwortung und
was
so viel wie wir
dann
digital
so ein Bier für 3 Tage
machen.
Auf Real Talk Basis.
Ja, naja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, dass wir den ganzen Tag drin sind, wahrscheinlich so 7 Kästen.
Okay.
Also schon so die Größenordnung. Schauen wir mal.
Na gut.
Ich freue mich auf dich.
Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Und auf die Lerum Larum Episode, die dann das erste Mal mit zusammengerechneten 5,7 Promille stattfinden wird. Sehr gut. Ja, wir gehen rüber in die NBA. Tatsächlich hatten wir uns das vorbereitet. Und ohne Scheiß, weil, ja, wir werden mal gucken, inwiefern wir jetzt auch NBA-Themen in den nächsten Wochen halt weitermachen werden. Ich habe da auch schon viel diskutiert und auch mir viele Meinungen eingeholt von Leuten. Ganz ehrlich, und das wird auch gleich natürlich ein bisschen der Übergriff sein, man könnte jetzt Sachen machen, wie man macht Season Recap zu jedem einzelnen Team und analysiert irgendwie Gutes, Probleme und so weiter. Aber boah, also ich war, es gibt wieder gewisse Leute, die würden sich daran aufgeilen und dann auch in diesem ganzen Hypothetischen und so, aber für mich wiegt da immer noch zu sehr mit, dass einfach die letzten 2 Monate der NBA, also jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, die letzten Wochen waren ein bisschen besser, aber davor war es Katastrophe, einfach schlimm waren. Diese Saisonphase wirklich zum Vergessen war, es ging jetzt gerade erst los, wieder richtig geil zu werden und bei allem, was man jetzt bewerten würde für die komplette Saison, fehlt halt einfach ein riesen Stück Kuchen. Das ist einfach so. Es wäre nicht hundertprozentig real, diese Analyse zu machen. Klar, du kannst irgendwie bei den Teams, die schon längst Richtung Lottery gegangen sind, obwohl sie andere Erwartungen hätten, da könntest du die irgendwie mal zusammennehmen und schauen, woran es gelegen hätte. Aber ganz ehrlich, will jeder von euch jetzt irgendwie einen Knicks-Recap haben oder irgendwie da nochmal gucken, wo es bei Team XY daran lag? Weiß ich nicht. Wenn ihr jetzt alle hier schreit, dann schreibt uns bitte gerne an. Vielleicht überlegen wir uns da irgendwie noch. Aber es ist halt so das Ding. Und auch bei dem, was wir jetzt machen, wir haben es ja schon angekündigt, bei den NBA Awards ist ein fader Beigeschmack da einfach so mit. Weil wie sehr würdest du wirklich die letzten 2,5 Monate berechnen oder die letzten 2 Monate berechnen, dann wäre Russell Westbrook wahrscheinlich der MVP, dass das aber trotzdem die Saisonphase war, wo mit Sicherheit am wenigsten Körner und am wenigsten Drive einfach in der kompletten NBA war. So viel steht auf jeden Fall fest und deswegen ist es schwierig, aber wir wollen es trotzdem machen, weil es halt einfach schade wäre. Ich gehe mal wirklich sehr stark davon aus, nach wie vor natürlich, dass die Regular Season nicht mehr zu Ende gespielt wird und ich glaube auch, dass die NBA den Weg gehen wird, nicht milchmädchenmäßig die Saison dann zu beenden und Awards zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es keine Awards geben wird. Ich bin mal gespannt, was deine Meinung ist. Oder ob die dann doch so altmodisch sind und sagen, boah, Awards aussetzen können wir nicht machen. Aber ich find's schwer. Aber für den Fall, dass es keine Awards geben sollte, wollen wir jetzt auf jeden Fall mal die Regular Season für uns ein kleines bisschen abschließen, zumindest individuell, und wollen natürlich alle großen Dinge klären. Vielleicht gehen wir auch nochmal ganz spontan auf All-NBA irgendwie rein. Da habe ich mir zumindest kurz eine Liste zusammengeklatscht und wollen das mal durchgehen. Aber wie siehst du das? Also erstmal Prognose, wird es Awards geben? Und wie, also versuch mal mein Ding nochmal ein bisschen aufzugreifen, dass es nicht nur meine eigene Meinung ist.
Ich versuche dein Ding aufzugreifen. That's what he said. Dabei können wir bleiben. Ja, ich bin mir eigentlich ehrlich gesagt relativ sicher, dass es Awards geben wird. Also ich glaube, das ist so ein Ding, hätten wir die Saison jetzt aus irgendwelchen Gründen nach, was weiß ich, 40, 45 Spielen irgendwie kurz am All-Star-Break abbrechen müssen, dann glaube ich, hätten sie es nicht gemacht. Ich glaube, dass die Haltung sein wird, Sample Size quasi ist groß genug, das kann man so machen. Wir haben da irgendwie um und bei 60 Spiele pro Team, ein bisschen mehr sogar. Das können wir bringen, so, das hat eine Wertigkeit zu sagen. Wir küren auch in diesem Jahr einen MVP, der dann halt in 10, 20, was weiß ich, 25 Jahren auch in der Retrospektive quasi gleichwertig mit einem normalen MVP ist, weil du wirst ja nicht immer irgendwo dazu schreiben, also wirst du vielleicht schon, aber in Erinnerung wird das nicht so sein. Du wirst sagen, du bist ein Five-Time-MVP und da wirst du nicht immer Klammern dazu sagen, Klammer auf, eine der Saisons hatten übrigens nur 62 Spiele, Klammer zu, sondern das Ding wird ja die gleiche Wertigkeit haben wie ein normaler MVP oder was auch immer Award. Und ich glaube, dass man sich diese Gedanken da schon machen muss, was so Historie und so weiter angeht. Also gerade beim MVP, was einfach ein Award mit einer amtlichen Tragweite ist, was Legacy und Co. angeht. Da glaube ich, wird die NBA aber den Weg gehen und sagen, 60 sind für uns irgendwie genug. Wahrscheinlich haben sie sich da intern irgendeine Grenze gezogen. Und für mich ist das so, das ist, hat keine große Mathematik dahinter und hat auch keine wahnsinnig, weiß ich nicht, intellektuelle Begründung. Aber ich finde so diese Grenze von 60 Spielen finde ich schon irgendwie, für mich in meinem Kopf ist die okay. Also für mich kann man das ab 60 Spielen, kann man das schon so machen und sagen, wir behandeln das so, als wäre das eine weitgehend normale Saison. Bei allem drunter hätte ich gesagt, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu krass. Ist eine völlig künstlich ausgedachte Grenze, weil bei 59 ist nichts anders gewesen als bei 61. Ist halt so, müsst ihr mit leben, dann müsst ihr durch. Aber ich glaube, dass es diese Awards geben wird und dass man sie weitgehend normal behandeln wird, was halt in der ganzen Situation irgendwie spannend ist. Und da, ich weiß nicht, ob wir nachher beim Rookie da vielleicht nochmal drauf kommen, wie du mit so Totals umgehst, ne? Und gerade so Games Played-Geschichten. Also ist es das Gleiche, ob ich 19 aus 60 Spielen gemacht habe oder 30 aus 80? Oder gehe ich dann wirklich irgendwann hin und sage,
Zion ist in jedem Fall nicht der Zweitplatzierte beim Rookie of the Year. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir später
bei mir auch nicht, bei mir ist er gar nicht drin, aber das ist so eine typische Begründung. Also anteilig ist es ja theoretisch das Gleiche. Also eigentlich müsste man, wenn man konsequent ist und sagt, wir vergeben diese Awards nach 60 Spielen, müsste man sagen, dann behandeln wir meinetwegen 20 von 60 halt als ein Drittel der Games played und als hätte jemand dann, was weiß ich, eben das entsprechende Äquivalent bei 82 Spielen gespielt. So, ne? Ich glaube, dass man es nicht machen wird, weil irgendwie im Kopf geht man als Mensch dann eben doch gerne auf die Totals runter und sagt, Alter, 19 Spiele, so, nee, geht nicht. Da kannst du nicht eligible für irgendwelche Awards sein, das funktioniert nicht. Was eigentlich voll inkonsequent ist. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir werden die Awards sehen und ich finde es auch, wenn es denn dazu kommt, finde ich es richtig. Ich finde, das ist okay für so einen Abschluss einer absolut verkorksten Saison aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, dann zu sagen, trotzdem machen wir uns das jetzt und zelebrieren das und küren die MVPs und die Poys dieser Welt auch für diese verkürzte Saison.
Ah, ich weiß nicht, es hat einen Fadenbeigeschmack. Also du hast mich ein kleines bisschen überzeugt oder ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich es ausgesprochen habe und mir dachte, boah, verzichten die Amis wirklich auf diese Awardshow, potenzielle Awardshow ist dann wieder das nächste Stichwort. Wollen die dann ernsthaft nach August, nach September, wenn die Playoffs vielleicht dann irgendwann durch sind, wollen die dann noch die Awardshow für die Regular Season machen, die dann einfach mal ein halbes Jahr her ist? Also es wäre ja jetzt schon fast grenzwertig dann irgendwie wieder, wie es normal gelaufen wäre, halt ja mitten während der Playoffs, Nacht oder nach den Playoffs dann diese scheiße Awardshow zu machen, was einfach wirklich maximal sinnlos letztes Jahr schon war. Und da würde ich dann fast hoffen, aber klar, wenn du jetzt sagst, du, die NBA, sobald sie sich sicher ist, es wird jetzt so lange dauern, wir schieben jetzt schon mal die Awards vor und machen natürlich keine Awards-Zeremonie, weil halt einfach noch Corona gerade aktiv ist und in den USA in den nächsten Wochen auf jeden Fall es auch richtig hitzig sein wird, meine Prognose. Ja, dann aber trotzdem die vielleicht announcen, aber es hätte auch wieder einen Fadenbeigeschmack. Ich weiß es nicht. Es gehen ja schon die Thematiken los. Wir werden später auf den MVP kommen. Hätte LeBron noch Giannis catchen können und so weiter. Da wird dann viel hin und her diskutiert, aber ja, das sind ja auch die schönen Themen, die wir jetzt haben, dass wir jetzt da so ein bisschen spekulieren vielleicht können oder die Die-Hard-NBA-Fans, die wirklich nicht mehr ganz ohne können, die das hinbekommen. Aber ich will dich direkt mal fragen, weil das hat man noch gar nicht. Wie fühlt sich das für dich aktuell noch an? Also jetzt so, wir sind ja jetzt noch sehr, sehr kurz in der Phase erst, dass kein NBA läuft und dass wir keine Möglichkeit haben, aktuell Spiele zu gucken. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie schon so ein bisschen akzeptiert. Ich weiß, es ist komisch, es fühlt sich auch wirklich schlecht an. Ich bin echt traurig deswegen, aber ich bin wirklich gespannt, wie das dann so in 2 Monaten sein wird. Weil es ist echt unterschätzt krass, wenn ich mir vorstelle, in 2 Monaten sind die Playoffs noch nicht mal in der Nähe. Und einfach 2 fucking Monate ist der Ball nicht mehr gerollt.
Ja, also akzeptiert habe ich schon. So richtig realisiert glaube ich noch nicht. Ist natürlich bei mir jetzt gerade beruflich auch sehr, sehr viel rund um das Thema Corona. Also ich habe eh nicht so wahnsinnig viel Zeit, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Aber ich ertappe mich schon noch manchmal dabei, wie ich irgendwie morgens aufwache oder mal auf dem Scheißhaus sitze und checken. Auf meinem Handy, ja genau, die NBA-App aufmache und dann feststelle, ach ja, fuck, ist ja nicht. Da war ja was. Also das passiert mir wirklich so, kein Scherz, so, das passiert einfach, weil ich dann immer noch irgendwie, weiß nicht, irgendwie ist es noch nicht so richtig angekommen, dass das jetzt wirklich vorbei sein soll. Und was ich halt schwierig finde, ist halt quasi dieser fehlende zeitliche Horizont. Also wenn man jetzt wüsste, okay, es verschiebt sich alles um 2 Monate, danach geht's wieder weiter. Wäre auch scheiße so, wäre auch maximaler Abfuck, aber dann hättest du halt was, worauf du dich freuen kannst und worauf du hinfiebern kannst und womit du planen kannst und so. So ist halt so dieses in der Luft Gehänge, was halt immer irgendwie schwierig ist, weil du keine Ahnung hast, ob es irgendwie jetzt zeitnah weitergeht und wenn ja, wie und was passiert und so weiter und so fort. Mir fehlt es auf jeden Fall so und ich glaube, das wird bei mir aber auch erst so in den nächsten Wochen dann so richtig präsent werden, wenn du dann eigentlich, weil das war ja genau, das haben wir auch schon drüber geredet, so jetzt war gerade diese beschissene Zeit, wo die NBA wirklich vor sich hinschimmelt und man sich mit Krampf irgendwelche Narrative sucht, die halbwegs interessant sind, weil alle Spiele irgendwie vollkommen sinnfrei und wack sind, bis auf so ein bisschen Playoff-Seeding, passiert eigentlich nicht mehr wirklich was, keiner nimmt so richtig ernst und so. Aus diesem Loch waren wir ja gerade raus und die Kurve ging wieder nach oben und so und ausgerechnet dann in dieses erneute Loch zu fallen, um das mal sehr, sehr staatstragend zu sagen. Ja, finde ich auf jeden Fall schwierig, so, weil man gerade diesen Hype wieder aufgebaut hatte und dann kriegst du mal so richtig einen von Latz, so. Das finde ich auf jeden Fall schade und das wird man, glaube ich, auch merken, wenn dann so die Zeit ist, wo man denkt, ja, man, jetzt wäre eigentlich Playoffs, jetzt würde man, weiß ich nicht, würde man vielleicht mal abends spät noch in der Bar sitzen mit einem Kumpel ein Bier trinken, Shoutouts gehen raus an Conny und die beste Kneipe Hamburgs, Tarek, guter Mann, und dann irgendwie ein bisschen Playoffs gucken und ein Bierchen trinken und irgendwie sich drauf freuen, dass jetzt irgendwie die heiße Phase kommt. Ich glaube, dann wird es so richtig präsent. Jetzt gerade finde ich, ist es noch so ein bisschen, geht es unter in diesem ganzen Thema Corona an sich, weil halt einfach links, rechts viel Abfuck ist und die NBA da eher so ein kleinerer Teil davon ist. Von daher kann ich es gerade noch ganz gut ab, so, aber ich glaube, das es wird noch hart hitten, ey, ganz ehrlich.
Ja, das denke ich auch. Also wird ja eh noch hart hitten, die ganze Geschichte. Also ja, alle feiern das jetzt aktuell noch so mit dieser Bleib-drin-Geschichte und so weiter, aber wie lange wird es dann gehen? Und gerade, naja, egal, ich will jetzt das Thema nicht schon wieder aufmachen. Ich finde es immer noch so krass, dass aktuell immer noch die Leute staunen und sagen, oh krass, 14.000 sind schon infiziert, heftig. Und ja, man halt nach wie vor immer noch davon ausgeht, dass mindestens etliche im zweistelligen Bereich Millionen es bekommen sollten, auch wenn vielleicht die Ursprungsprognosen mit 60-70% der Menschheit vielleicht irgendwann nicht mehr stimmen könnten, wenn wir da so ahead the curve bleiben, dass vielleicht viele schon immunisiert sind und Leute sich dann gar nicht mehr anstecken, weil wir so vernünftig waren, aber mal gucken. Naja, mein Gott, ey, es kommt immer wieder rein. Es ist wirklich krass. Auch am Dienstag da mit Lukas vorher geschworen, ey, lass bitte nicht so viel über Corona reden und was das passiert, die ganze Zeit wieder dabei. Aber gut, war auch eine Ärztin mit dabei, war eh spannend, naja. Ich will reingehen.
Lass uns reingehen.
Ich will reingehen und will von dir wissen, welchen Award du gerne als erstes hättest. Du bist heute für die, nicht unbedingt vielleicht für den Inhalt, aber für die Spannungskurve bist du zuständig. Also, gib mal bitte vor,
richtig charmant,
welcher Award,
richtig
du kannst jetzt auch mal gucken, das ist jetzt deine Aufgabe. Entweder wir starten wirklich mit einem Bang, so komplett gehen einfach safe rein, irgendwas, was richtig spannend ist deiner Meinung nach, oder du machst es eher vielleicht so klassisch, komm, nehmen wir mal irgendwie was verhältnismäßig langweilig ist für den Anfang. Ja, ganz dein Ding, ich bin gespannt.
Finde ich gut, dann starten wir nämlich mit dem Award, wo ich die klasse Meinung, das stimmt nicht die klasse Meinung zu haben, aber ich will mir natürlich irgendwie die MVP-Geschichte vielleicht ein bisschen aufsparen, aber ein Award, den ich schön finde, der für mich immer ein bisschen unterrepräsentiert ist, auch in diesem Gesamtkonstrukt der Awards und wo ich mich sehr freue, dass Nick Nurse dieses Jahr Coach of the Year werden wird, zumindest wenn es nach mir geht, der ist für mich der sehr, sehr klare Coach of the Year in diesem Jahr, führt die Raptors zum, je nachdem, welche Metrik man sich so anguckt, aber wenn du die reinen Wins nimmst, den reinen Record, sind sie irgendwie drittbestes Team der Liga. Ob sie das wirklich sind, darf man Fragezeichen hintermachen. Coach da eine Sensations-Defense aufs Feld mit einem Roster, wo wir alle vor der Saison wahrscheinlich gesagt hätten, Homecourt mit ganz viel Glück, wahrscheinlich eher so 6., 7. Ich will jetzt nicht in unsere Season-Previews gucken, aber vielleicht sollten wir das mal machen und mal gucken, wo wir die Raptors einsortiert haben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir sie nicht als Zweiten der Eastern Conference hatten, sondern wahrscheinlich so 5., 6, könnte ich mir vorstellen. Also ganz ehrlich, wer gedacht hätte, dass stimmt. Die
Raptors stimmt, das sind wir, mindestens unseren Hörern echt schuldig, dass wir eine Episode nochmal einen Recap machen. Also klar, könnte es jetzt auch wieder kommen, wenn dann Philly Sechster ist und bei mir wahrscheinlich Zweiter war oder so oder Dritter, dann kann man natürlich da auch wieder argumentieren und sagen, ey, Philly ist,
oh, ganz
ist
kurz,
absolut
ganz
bekannt
kurz
dafür, dass sie immer aufdrehen hinten raus, ja?
Credibility. Ich sehe gerade, wir haben die Raptors an 4 gehabt, haben das Over-Under, lag bei 46 und wir sind beide das Over gepoundet. Das ist nice.
Aha.
Sie haben,
na, siehst
aha,
du,
Experts.
Ja. Richtig. Viele Wins wären auch nicht mehr dazugekommen, wahrscheinlich. Und dann hätten wir genau richtig gelegen. So sieht's nämlich aus. So ein Hase
ja,
ist das.
Crazy.
Ja,
naja, gut. Jedenfalls, um das zu Ende zu führen, glaube ich, ich habe Season Previews in Erinnerung, in denen die Raptors kein Playoff-Team waren. Ob die dann, weiß ich nicht, so legitime Experten-Tipps waren, weiß man nicht. Aber ganz ehrlich, eins der absoluten Überraschungsteams der Saison, unter den besseren Teams zumindest. Von daher ist er für mich, trotz einiger anderer Kandidaten, natürlich muss man
hatten,
auch
aber hatten die Häuser Experten, von denen du jetzt gerade redest, hatten die Stats und Analytics halt in ihrer Bio? Ist für mich die wichtigste Frage eigentlich.
Kein Kommentar an der Stelle, ich mach den Sven mit da. Aber also klar, es gibt Kandidaten, die man da nennen muss. Budenholzer, kannst du natürlich rein ganz banal, kannst du sagen, ey, die Bucks sind irgendwie das beste Team, vor ein, zwei Wochen noch das klar beste Team, jetzt nicht mehr ganz so krass, aber sehr gutes Team, der hat einen Case. Du kannst auch sagen, Frank Vogel, ey, die Lakers sind auch besser als von allen gedacht, hat einen Case, aber für mich geht da eigentlich kein Weg an Nick Nurse vorbei, von daher bin ich gespannt, ob du einen anderen Weg gegangen bist. Für mich ist er sehr klar und sehr verdient, weil ich den Boy echt mag, der Coach of the Year.
Ich mag diesen Award einfach nicht, ganz ehrlich. Also ich glaube, an Nick Nurse geht nichts vorbei. Es ist eh komisch. Also mein Gott, halt auch diese Ära von immer diesen First-Time-Coaches, die dann einfach mal direkt Champion werden, so Steve Kerr-Style. Nick Nurse, würde ich fast sagen, hat sich jetzt im Power-Ranking mal ganz nach vorne geschoben, weil ich meine, Steve Kerr, nachdem er jetzt auch ein bisschen Kritik natürlich eingeheimst hat aufgrund des Starts der Saison. Nick Nurse, haben ja von Anfang an alle gesagt, wow, ist da eine Handschrift drin. Und es war natürlich auch ein heftiger Kontrast im Vergleich zu Dwayne Casey. Aber ja, was da passiert ist, welcher Umbruch da jetzt gelaufen ist und dann auch natürlich Stichwort Umbruch nach Kawhi, dann trotzdem so ein brettstarkes Team da aufzustellen, natürlich die Tiefe zu halten, aber erstmal natürlich die gute Defense und alles weitere. Ja, würde ich sagen. Ansonsten ist der Award halt ehrlich gesagt, du guckst das halt rum, guckst daran auf den Rekord. Ja, weil es halt immer so das Ding ist, ey, jetzt kann man immer wild Namen reinwerfen. Du guckst so zu den Bucks und Mike Budenholzer erwähnst du wahrscheinlich nicht, weil die sind zwar historisch unfassbar gut, haben jetzt ein kleines bisschen nachgelassen mit den 3 Losses in a row, waren vorher auf Kurs, das drittbeste Team aller Zeiten zu werden, und du hättest sie irgendwie nicht genommen, weil man vielleicht gesagt hätte, ja, du hättest die Dominanz nicht erwartet, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich nehme sie irgendwie nicht. Dann guckst du irgendwie Brad Stevens, ja, nee, ist mir jetzt auch zu blöd, wir haben jetzt jahrelang geredet, der ist so ein guter Coach, das musste jetzt auch mal langsam wieder sein, sonst hätte ich auch langsam mal gesagt, er ist kein guter Coach mehr, und dann gehst du da weiter mit durch. Dann sagst du, oh, die Pacers, Mensch, obwohl die Oladipo-Rückkehr nicht so gut war und eigentlich alle sie wieder unterschätzt haben, vor allen Dingen auch ich, und gesagt habe, die kommen nicht in Playoffs, Nate McMillan musst du auf jeden Fall mit reinschmeißen, und so gehst du dann immer weiter. Mir fällt es ein bisschen schwer, und es ist halt sehr, sehr viel Narrative, die auf jeden Fall von außen kommen, weil wie gesagt, ganz ehrlich, einen ehrlichen Blick, einen richtigen Blick hat keiner von uns. Egal, was in der Twitter-Bio steht, kann keiner wirklich was viel zu sagen. Man kann da viel machen. Man vergisst aber auch immer wieder, dass so ein Coaching-Staff in der NBA nicht nur dieser eine Mensch ist. Die Teamtaktik, das, was auf dem Platz passiert, sind erstmal die Spieler am Ende, weil sie den Ball in der Hand haben. Aber da sind auch mehr Leute als nur ein Coach da jetzt am Start, der auch manchmal vielleicht auch eher Galionsfigur ist. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt auch spannend.
Ich sehe voll, Frank was Vogel, du meinst.
Ja.
Also ich sehe total, was du meinst. Und das ist natürlich irgendwie, keiner von uns ist regelmäßig beim NBA-Coaching dabei und kann ernsthaft den Wert und den Impact eines einzelnen Coaches in beide Richtungen irgendwie genau benennen, aus der Entfernung so. Und natürlich gehört da mehr als irgendwie eine Person zu, und es ist ein Staff und so weiter und so fort. Und ein schlechtes Team heißt nicht gleich schlechter Coach, und andersrum genauso wenig so. Also da wird viel zu häufig so sehr monokausal irgendwie, ja, Team ist gut, also muss der Coach gut sein und so argumentiert. Aber ich finde schon, dass es Anlässe gibt, die über das hinausgehen, was du eben gesagt hast, im Sinne von, oh, die sind besser als gedacht, muss der Coach gut sein, oder oh, die sind schlechter als gedacht, muss der Coach scheiße sein.
Also ja, es gibt ja Coaches mit einer Handschrift auf jeden Fall.
Genau, so ein bisschen. Das meine ich.
Und in die Richtung geht Nick Nurse. Ich würde jetzt auch klar, zum Beispiel, wenn du jetzt vergleichst Quinn Snyder bei den Jazz und jetzt so ganz klassisch Brett Brown bei den Sixers. So, Brett Brown bei den Sixers ist das größte Mysterium. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass er ein wahnsinnig geiler Typ ist und auch ein guter Players-Coach ist, der da viele Wogen glätten kann und da einfach einen guten Touch zu den Spielern hat und gut mit denen reden kann, auch ein Motivator mit Sicherheit ist. Aber ob er jetzt, wie gesagt, der schärfste X's-and-O's-Coach ist, viele wollen ihm das vorwerfen, dass er das nicht ist. Da gibt's auch ein paar, vielleicht nicht stichhaltig, aber es gibt ein paar Hypothesen, die man da aufstellen kann. Natürlich aufgrund vielleicht auch Late-Game-Execution, Playoff-Situation und so weiter. Aber klar, du guckst dann mit Quinn Snyder und siehst, siehst du halt schon, was der mit den Jazz gemacht hat. Und gerade in einem Team, wo du halt nicht diesen klassischen Superstar hast, deswegen Frank Vogel, obwohl es maximal ehrenwert ist, was der gemacht hat, erstmal, er steht für die wahnsinnig gute Lakers-Defensive, die vorher massiv unterschätzt wurde. Er hat es geschafft, dass die, gut, ich meine, er hat den besten Locker-Room der Welt. Inwiefern ist er da selber dran schuld, dass die Lakers einfach sich sehr gut verstehen und LeBron mit Anthony Davis zusammen eine wahnsinnig gute Kultur geschaffen hat. Aber das ist halt so das Ding. Der ist dann schon wieder eliminiert. Aber klar, bei einem Quinn Snyder, der vor allen Dingen ohne klassischen Superstar sich da in der Franchise da sehr viel, viel erschaffen hat, ist das was anderes als jetzt die Trainerleistung. Auch so, ja, Billy Donovan ist das nächste Beispiel. Theoretisch müsste man ihn damit reinwerfen, weil die Thunder einfach ja eine überraschend überragende Saison jetzt gespielt haben. Man muss ja jetzt leider schon in der Vergangenheit bleiben. Aber ist es Billy Donovan oder ist es dann vielleicht doch eher Chris Paul, der selber wahrscheinlich eine Trainerkarriere eingehen wird und so Players, Coaches und so weiter? Das ist halt immer so die Sache.
Safe, ich weiß, was du meinst. Und natürlich ist das alles irgendwie ein bisschen komplexer, als man das auch als selbsternannter Twitter-Experte irgendwie gerne so hätte. Aber ich finde, wir bewegen uns krass auf eine, auch verdiente, weil das nun mal das Kapital, aber auf eine krasse Players League irgendwie zu. Jede Scheiße wird mittlerweile, und das meine ich gar nicht böse, aber wirklich jeder Furz wird irgendwie, du bist hier Player of the Week, Player of the Wednesday, keine Ahnung was. Also wirklich, wir haben uns 1000 Formate irgendwie geschaffen, dass die Spieler im Rampenlicht stehen und den Fan bekommen, was auch genau richtig so ist, weil die sind, die auf dem Platz stehen und so weiter und so fort. Ich finde es trotzdem schön, wenn wir uns dann ein Format überlassen, in Anführungsstrichen, wo auch die Coaches, die einen Sensationsjob machen, überwiegend, selbst die, die ihr oder wir hier aus der Ferne für vollkommen unbegabt und unfähig halten, haben mehr Ahnung im linken Ei von Basketball als wir alle miteinander zusammen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, auch wenn das nicht immer so aussieht und man das nicht immer erkennen kann, dass sie auch mal ein bisschen ihren Moment im Licht bekommen und dass der Head Coach da immer irgendwie repräsentativ vorne weggeht, obwohl da irgendwie 7 Defensive Coaches und Out-of-Timeout Coaches und sonst was da irgendwie noch mit dem Staff sind, finde ich auch bedauerlich. Und von mir aus könnte man auch sagen, du wählst den Coaching Staff of the Year. Das wird dann auch wieder schwierig, weil da relativ viel Wechsel stattfinden. Ist halt stellvertretend so. So muss man den Award auch sehen. Und natürlich muss man da auch den Kontext irgendwie sehen. Und genau das hast du eben schon so ein bisschen angerissen so. Trotzdem gibt es ja Coaches, die haben ein Eric Spoelstra, hat ja nicht nur in dieser Saison, wo er einen sauguten Job macht, eine ganz klare Handschrift, einen ganz klaren Style, wie sein Team Basketball spielt, wie er ein Team führt, den man erkennen kann, den man bewerten kann, zumindest auch rudimentär aus der Entfernung bewerten kann. Und das finde ich, da macht Nick Nurse gerade genau die Schritte in die richtige Richtung, dass man wirklich sieht, welche Idee von Basketball der da spielt. Damit das funktioniert, gehört immer noch ein Bombenteam dazu und nicht nur wegen Nick Nurse spielen auf einmal ein Fred Van Vliet irgendwie eine Borderline-All-Star-Saison und schieß mich tot. Aber der wird da seinen Anteil haben. Und wenn das stellvertretend ist und man das klar im Kontext sieht, dass das nicht heißt, dass er der beste Coach der Liga ist, aber der hat halt dieses Jahr offensichtlich einen geilen Job gemacht. Finde ich den Award geil. Ich mag den. Ja. Auch wenn er schwer zu lesen ist.
Ja, es ist, ich fühl's, aber der Award hat auf jeden Fall seine Schwächen oder Betrachtungen definitiv. Auf Trainer haben definitiv seine Schwächen, weil da viel Narrativ ist und für mich ist die Grenze auch immer erreicht, wenn gewisse Leute sich dann wirklich, also ganz ehrlich, klar, ich mache mich jetzt selber angreifbar, du wirst in unseren 5 Jahren Podcasting, wirst du Statements, die vielleicht nicht hundertprozentig ernst gemeint waren, rausschneiden können, wo wir auch gesagt haben, ey, ist Coach XY eigentlich bescheuert? 100%. Aber wenn es wirklich dahin geht, irgendwie jemandem völlig die Qualität oder den Intellekt abzuschreiben, dann geht's ein bisschen zu weit. Und die besten Beispiele rein narrativ sind ja, was ist mit David Blatt, was ist mit Tyronn Lue, die natürlich aufgrund dieser ekelhaften Situation, Cleveland, LeBron und so weiter, halt medial zerrissen wurden. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass David Blatt ein extrem guter Basketballcoach ist. Und Tyronn Lue macht gerade einen guten Job als Assistant bei den Clippers und wird begehrt sein und wird auch irgendwann wieder einen Headcoaching-Spot bekommen. Wenn er wirklich so dumm die ganze Zeit gewesen wäre, und ich weiß, er hat eine geile, lustige Mimik, sieht immer aus wie so ein kleiner Blub-Blub-Fisch im Aquarium, aber der weiß schon auch, was er tut und wird irgendwann wieder Headcoach in der NBA sein. Und wie gesagt, wenn es so offensichtlich wäre, dass es einfach ein stumpfer Vollidiot ist, der nichts erreicht hätte, wenn nicht LeBron James in seinem Team gewesen wäre, dann wäre der nicht gerade Doc Rivers Assistant und wäre nicht jetzt auch schon wieder in Gesprächen, sei es bei den Nets oder woanders, dass er da demnächst auch wieder Headcoach ist.
Hast du 100% recht und davon gibt es von mir nur.
Aber ich kann meine Liste übrigens nochmal aufzählen. Also wir haben uns auf Nurse geeinigt. Stimmt, ich glaube, du hast gar keine Fünferlisten immer gemacht. Ne? Ich habe immer wirklich ein Ballot
gemacht. Nicht zwangsläufig, aber ich habe natürlich gesagt, dass ich einen Budenholzer mit reinwerfen würde, einen Sportsfilm mit reinwerfen würde, vielleicht auch einen Billy Donovan, aber ich habe da jetzt kein volles Ballot gemacht, ja, weil ganz ehrlich.
Dann kann ich dir eins mal aufzählen.
Wir, und ich bin auch gegangen, Gewinner.
Straight 1 bis 5 bin ich auch gegangen. Nick Nurse, also Shoutouts gehen raus. Congratulations, der wichtigste Award, der IGVS Coach of the Year Award. Platz 2 bei mir Eric Spoelstra, 3 habe ich Carlisle gepackt, 4 Budenholzer, was ein bisschen undankbar ist, weil eigentlich muss ich ihn auch höher knallen. Und dann auf 5 bin ich halt, ja, habe ich jetzt so ein bisschen meinen Hut gezogen und meine Schwäche eingezogen, meinen Schwanz eingezogen, den kleinen Lümmel, und habe gesagt, ey, wer so ein Drecksteam wie die Pacers in die Playoffs in Richtung Homecourt, der muss ein guter Coach sein. Also Nate McMillan ist bei mir auf der 5.
Hat er sich auf jeden Fall verdient, ey. Ah, der Pacers Hate. Es gibt ein paar Konstanten in der IGS, IGVS-Geschichte.
Portland Hate.
Portland Hate.
Die Pacers sind auch die Blazers des Ostens, ey.
Das haben wir schon mal so gesagt. Ohne Mist. Also das ist wirklich zu 100% ist das gleiche.
Dass die Pacers deutlich weniger falsch machen. So Front Office technisch. Also das muss man mal fairerweise dazu sagen.
Das stimmt.
Ja,
und zweiter Award, Pistons, irgendwas bestimmen. Muss an dem P liegen. Ey, die Pistons sind ja wirklich auch so ein unnötiges Team. Tut mir leid. Zweiter Award, ich darf bestimmen. Du legst vor. Boah, keine Ahnung, Alter. Ich möchte mit dir über den Sixth Man of the Year Award gerne sprechen und bin gespannt, ob du Homeboy Dennis Schröder da nach vorne geworfen hast und wie du den dieses Mal wieder interpretiert hast, weil ich würde sagen, in den 5 Jahren Podcast-Geschichte, zumindest bei mir individuell, habe ich locker 3 verschiedene Definitionen gebracht, ja, wie ich den Sixth Man of the Year bewerte, wie ich es bewerte, wenn du von der Bank kommst, aber eigentlich nur ein verkappter Starter bist, so wie es halt bei den Clippers 2 Jungs sind, die dann halt alle Spiele zu Ende spielen, im Closing Lineup sind, im Crunchtime Lineup sind und halt nur am Anfang zufälligerweise mal 5 Minuten auf der Bank sitzen, so. Ich bin da, glaube ich, jedes Jahr so ein bisschen unterschiedlich mit umgegangen. Manchmal habe ich gesagt, ja gut, da steht halt im Boxscore steht halt Games und Games Started steht halt eine 0, also ist der halt wohl anscheinend ein Bankspieler. Manchmal habe ich gesagt, ey, mich interessiert das Closing Lineup und wenn da jemand jedes Mal auf dem Feld steht, dann ist er für mich kein Starter. Stand heute, finde ich, ist das meine Meinung. Heute ist das meine Meinung. Den Award habe ich trotzdem anders verteilt und bin gespannt, wie du es dieses Jahr gemacht hast.
Ja, Mann, ey, es ist immer wieder schwierig. Ich bin auch gefühlt bei meiner Vorbereitung 38 Mal geflipfloppt und es wissen ja alle inzwischen, wie ich den Award eigentlich gerne hätte. Der 6. Mann des Jahres Award sollte sich eigentlich nicht darauf beziehen, komme ich jetzt vor der Bank oder nicht. Er sollte sich eher darauf beziehen, bin ich wirklich der 6. Mann? Und für mich ist der 6. Mann so genau dieses halt, ich bin der 6. wichtigste Mann. Vielleicht auch der, der die 6 meisten Minuten spielt. Aber ich bin halt wirklich jemand, der vielleicht auch mal im Closing Lineup ist, weil ich bin ein geiler Typ, ich bin auch ein wichtiger Mann, aber der halt einfach nicht einfach ein ganz klarer Starter quasi ist im Deckmantel eines Bankspielers, genau wie es halt bei Lou Williams die ganze Zeit der Fall war, wie es auch bei dem Montrezl der Fall war, die auch übrigens beide deswegen aus meiner Liste komplett rausfallen, tatsächlich beide komplett rausfallen. Krass. Lou Will ist natürlich ein bisschen irrational und ihr wisst, ich will damit einen Punkt machen. Du kannst für Lou Williams wieder einen Case machen. Ich hätte auch mein internen Ranking, auch wenn man statistisch zu Montrezl gucken kann und vielleicht auch gerade ja durch diese brutale Effizienz vielleicht sagen kann und geneigt ist, ey, ich ziehe Montrezl diesmal mal Lou Williams hervor, würde ich einfach trotzdem noch anders gehen und sagen, Lou Williams ist einfach noch deutlich wichtiger für die Clippers in seiner Rolle. Und deswegen würde ich intern Lou Will 1, Montrezl 2 geben, aber bei mir sind sie beide rausgeflogen, weil ich einfach einen Punkt machen will. Und für mich wäre es eigentlich wichtiger und geiler, wenn in der Award halt wirklich mal wieder so ein Typ, ja klar, jetzt könnt ihr wieder sagen, Andre Iguodala war ja damals auch ein Part von den großen 5 der Warriors, aber ich meine halt eher so ein Typ, ne, der ein bisschen weniger Minuten spielt, der halt wirklich seinen Impact da von der Bank hat und einfach da veritabel der Fall ist. Und deswegen sage ich euch eher, ich würde eigentlich gerne diesen Award in meinem Ranking an George Hill geben. Der ist bei mir Platz 2. Auf 3 hätte ich einen Kandidaten, da würde es ebenfalls noch ganz gut zu treffen. Das wäre Goran Dragic, wobei selbst da wird es schon ein kleines bisschen eng. Auf der 4 habe ich tatsächlich, das ist ja, vielleicht ein kleines bisschen überraschend, weil ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan bin, aber ich finde es, Jordan Clarkson habe ich mit reingenommen auf der 4. Musste ich ihn auf jeden Fall erwähnen. Weil klar, du kannst dann auch wieder in die Advanced-Zahlen gehen und On-Off-Statistiken und sagen, er hat ja gar nicht so einen positiven Impact darauf, aber dann guckt euch auch bitte auch mal an, nicht nur die Zahlen dahinter, sondern mit wem er da auf dem Platz steht. Jordan Clarkson erkauft den Jazz momentan wertvolle Minuten oder hat ihn erkauft. Ja, ist echt schade, dass man immer jetzt wieder so umswitchen muss. In denen einfach dann die wichtigen Leute, die Starter, einfach mal Pause machen konnten und die Jazz sich darauf verlassen konnten. Endlich haben wir mal einen, der von der Bank, ähnlich wie so ein Typ Lou Will, nicht ganz so gut vielleicht, wobei Jordan Clarkson diese Saison, ganz ehrlich, also diese Saison schon genauso gut, einfach mal übernehmen kann, einfach mal über so einen 8-Minuten-Stretch viel ISO spielt, aber das auch viel gut macht und einfach den Scoring-Punch geben kann. Das ist aller Ehren wert und das muss man auch in der Saison hoch bewerten. Deswegen ist er bei mir auf der 4. Auf der 5 habe ich tatsächlich Seth Curry genommen, weil ich es absolut, also auch für mich perfektes Beispiel, Seth Curry bei den Dallas Mavericks. Einziger Kritikpunkt wäre da, er hat relativ viele Spiele als Starter auch gemacht, aber ich meine, letztendlich ist er trotzdem genau in dieser Comfortzone, wie ich ihn da eigentlich sehe, so ungefähr. Und dann bin ich aber doch am Ende des Tages geflipfloppt, weil ich gebe diesen Award eigentlich das, was ich nie machen will. Ich gebe diesen Award zu demjenigen, der unter meinen Kriterien die meisten Minuten spielt als Bankspieler. Ich gebe diesen Award zu dem, der die meisten Punkte scored. Ja, und es ist ein Deutscher nach Detlef Schrempf, der Back-to-Back, sechster Mann des Jahres, glaube ich, damals war für die Supersonics oder zumindest zweimal gewonnen hat, gebe ich den Award jetzt nach Oklahoma und nach Deutschland. Dennis Schröder, Schrödi Brody, ist für mich der sechste Mann des Jahres, weil ja, weil es so ein bisschen auch ohne Scheiß, da wirkt ein bisschen mit hin. Vielleicht ist er auch so minimal Most Improved Player, wobei ich ihn da nicht erwähnen werde, sage ich jetzt schon mal. Aber es ist so. Der Impact ist real, jeder hat es gesehen. Er ist halt eigentlich genau nicht das, was ich meine. Er ist nicht der sechste Mann, er ist Teil des Starting Line, also des Finishing Lineups, was viel wichtiger ist als Starting Lineup. Er spielt mehr Minuten als die meisten, aber ja, liefert schon einfach ab, das muss man mal sagen. Die Wurfquoten sind da, defensiv ist er stark improved und auch in dem Sinne, im direkten Vergleich, jetzt nochmal so Lou Williams oder Dennis Schröder, musst du dich einfach für Dennis Schröder entscheiden in diesem Jahr, weil er ist offensiv arguably besser, defensiv ist er deutlich besser und hat da natürlich auch nochmal so ein bisschen diese Storyline, dass er auch dafür steht, dass es bei den Thunder so gut läuft. Also ich bin gespannt, wie du es machen wirst, aber ja, es ist sehr inkonsequent, meine Erklärung, aber meine Liste ist klar und Schrödi Brody ist die 1.
Sehr stabil auf jeden Fall, das finde ich an diesem Award so beschissen und ich, ganz ehrlich, für mich ist das der schlimmste Award, glaube ich, also wenn man jetzt mal Executive of the Year oder so einen halbwegs ausgedachten Blödsinn irgendwie ein bisschen ausklammert, den wir natürlich auch nicht mitmachen, ist das für mich der schlimmste Award, weil genau das, was du sagst, er mich mit meiner eigenen Inkonsequenz konfrontiert, immer wieder, weil ich dazu aber auch für mich selber keine befriedigende Lösung habe. Also ich habe keine befriedigende Abgrenzung dazu, seit Iggy dann nicht mehr in Frage kommt für den Award, weil Iggy, haben wir schon tausendmal drüber geredet, ist der Prototyp, wofür es diesen Award geben sollte. Und der Prototyp, den man da wählen muss und immer musste und auch in den Jahren, als Iggy den nicht gewonnen hat, war Iggy ganz eindeutig in meinem Verständnis von diesem Award derjenige, den man da hätte wählen müssen. So eine Figur haben wir gerade nicht mehr, zumindest keiner, der das so auf dem Niveau transportiert. Und George Hill, gebe ich dir voll recht, geht in die Richtung, ist da aber dann einfach auch was Counting Stats und so weiter und Sichtbarkeit und Relevanz vielleicht am Ende des Tages angeht, nicht ganz da, wo Lou Williams vielleicht gerade ist oder wo Montrezl vielleicht auch gerade ist. Deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer und mir fällt es schwer, meine eigene Definition dafür zu finden, sage ich ganz ehrlich so, ne? Mhm. Ich krieg das nicht konstant hin zu sagen, das sind die Kriterien, unter denen ich diesen Award wähle. Beim Rookie oder so ist es viel einfacher, aber hier ist das für mich wahnsinnig schwierig. Dieses Jahr, ich bin kein großer Fan von Lou Williams, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt. Ich sehe bei dir den Punkt, den du machst, sehe aber eigentlich natürlich, das hast du ja eben auch gesagt, keinen Grund, warum man Lou Williams nicht wählen kann, aber Dennis Schröder wählen kann, weil das eigentlich fast dasselbe in Grün ist. Deswegen habe ich sie auch alle, mehr als alle drei, quasi mit in meiner Liste, in meinem Ballot genannt. Wir haben es vor ein, zwei Wochen schon mal gemacht, da habe ich, glaube ich, Montrezl Williams als Sixth Man of the Year gekürt.
Ja, stimmt.
Jetzt musste ich mich für einen von beiden entscheiden und ich sag's ganz ehrlich, was hat den Ausschlag gegeben? Der Name. Es ist wirklich der Name. Für mich ist es ein Cointoss. Für mich haben sie beide den kleinen Edge. Ist ernsthaft so. Ich kann es nicht besser begründen. Für mich haben sie beide den kleinen Edge gegenüber einem Schröder. Und für mich, trotzdem sage ich auch dazu, wenn man die Kriterien so anlegt wie ich oder wie wir, was auch immer, finde ich, kannst du mit der Wahl von jedem dieser drei, machst du keinen Fehler. Ich finde, das ist völlig okay. Ich könnte locker damit leben, wenn es Montrezl wird, locker, wenn es Lou Williams wird, locker, wenn es Schröder wird, bei allen anderen schwieriger. Bei den dreien für mich gar kein Problem. Gibt's für mich in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Bei den beiden Clippers ist für mich wirklich das, ey, du hast ein Argument für beide. So, natürlich hast du theoretisch das Argument, dass Lou Williams gerade in einem Team, was jetzt nicht so wahnsinnig viele Ballhändler und Playmaker hat, vielleicht wichtiger ist und vielleicht mehr wehtun würde, wenn er weg wäre. Ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass ein Montrezl mit dieser Energie, die der Mann da reinbringt, mit dem Skillset, da vielleicht sogar noch einen größeren Impact irgendwie raufbringt. Scored wie eine Sau, scored etwas besser, ist natürlich deutlich effizienter als Lou Williams, der ein bisschen ineffizienter ist als die letzten Jahre, auch ein bisschen weniger Points kommen da am Ende bei raus, aber im Prinzip spielt er ehrlicherweise jetzt die gleiche Saison 3-4 Jahre nacheinander. Das ist wirklich das Gleiche. Das ist einfach so Copy-Paste. Lou Williams macht halt das, was Lou Williams halt so macht. So, und Montrezl hat eine andere Rolle. Ey, wie gesagt, für mich kannst du da, kannst machen, was du willst. Nichts ist wirklich falsch. Lou Williams hat ihn ein paar Mal gewonnen. Montrezl hat eine 11 aus 10 Namen. Ey, für mich ist Montrezl Harrell, aber ganz ehrlich, also das ist de facto meine Begründung dafür, dass Montrezl Harrell für mich der Sixth Man of the Year ist und Schröder in meinem imaginären Ranking wäre da quasi Dritter, aber nochmal, kannst du locker safe wählen und ist dasselbe in grün so.
Ey, ja, Montrezl finde ich nicht uncharmant, also ganz ehrlich, ich weiß, es geht gegen meine Argumentation gerade, aber klar, würde ich mich irgendwie für ihn freuen. Ja, ich gehe auf jeden Fall hart dagegen zu sagen, dass Lou Williams, also wie gesagt, meiner Meinung nach kannst du in der Saison nicht vor Schröder eigentlich sehen. Ich meine, die Effizienz spricht für Schröder, die Defense spricht auf jeden Fall im direkten Vergleich zu Schröder. Und dann musst du schon so argumentieren, was ich schon sehe. Ich würde eher sagen, dass Lou Williams eine wichtige oder verantwortungsvollere Rolle noch spielt bei den Clippers. Gerade auch, wenn halt oft einfach mal ein PG fehlt oder ein Kawhi fehlt im Vergleich zu Schrödi, der da doch noch mehr in der Comfortzone ist, einfach neben Chris Paul und neben halt noch dem zweiten weiteren Guard in natürlich Sergeant A. Aber es ist nah dran und dann ja, sind es für mich letztendlich Effizienz und Defense, die da Bände sprechen. Aber gut. Naja, und dann letzte Frage nochmal, weil wir sie nicht erwähnt haben. Viele werden vielleicht fragen, wo sind sie eigentlich? Klar, viele werden jetzt wieder sagen, ja und was ist mit Derrick Rose? Hat doch auch eine super Saison von der Bank gespielt. Was ist vielleicht auch mit einem Davis Bertans, der theoretisch ein geiler Typ für diesen Award wäre. Aber obwohl wir diesen Award scheiße finden und nicht wissen, wie wir ihn definieren, sind wir da auch beide so gepolt, dass von so Schrottteams einen sechsten Mann zu nehmen irgendwie... Sein.
Nee, ganz ja, ehrlich. Oder? Nee.
Kannst du der sechste Mann... Das geht weil nicht. Es geht darum, dass du einen wichtigen Impact von der Bank für ein geiles Team hast. Das ist der Award für mich. Und für mich sollte der scheiße Award... Wollen wir nicht einfach Rollenspieler des Jahres nennen? Rollenspieler des Jahres ist zwar auch schwierig.
Das können wir gerne machen.
Dann hast du nicht mehr die klare Definition. Aber ey, in meinen Büchern sollte zum Beispiel auch jemand, der da für mich ein Prototyp wäre, Otto Porter Jr., erstmal so ein kleines Rip in Peace an der Stelle in der Runde raus. Aber wenn der irgendwann mal wieder zurückkommt und dann klassischerweise so dein vierter, fünfter Starter ist und dann aber eher der Rollenspieler des Jahres ist, dann gib diesen Award bitte zu dem Mann. Also ich glaube, wenn du das so aufweist und sagst, Starter, aber Low-Tier-Starter, so der viert, fünfte beste Mann im Team, ist eligible für diesen Award. Klar, da musst du halt schwammige Grenzen ziehen. Dann darf dann zum Beispiel natürlich kein Chris Middleton der Rollenspieler des Jahres sein. Auch wenn viele vielleicht denken, er ist kein Star. Aber das würde man, glaube ich, hinbekommen und würde für mich den Award 7000 Mal geiler machen. Wäre jetzt interessant zu sagen, hey, wer Scheiß. Wäre dann der Rollenspieler des Jahres. Aber da müsste ich mir auch noch mal ein paar Gedanken machen. Das werde ich nachliefern.
Zu dem Teil kriegst du von mir wirklich ein voll atheistisches Amen in den Chat, weil ganz ehrlich, finde ich genau richtig. Und natürlich kannst du Rollenspieler quasi nicht definieren. Also an diesem Streitpunkt hängt die Liga seit ungefähr 25 Jahren. Dass der eine Rollenspieler völlig anders definiert als der andere und für den einen kann das irgendwie ein Star sein, für den anderen kann das halt irgendwie kein Star sein und wo ziehst du die Grenze und bla bla. Aber ganz ehrlich, dann führen wir halt die Diskussion, ist doch okay. Ich führe lieber in diesem Award-Kontext die Diskussion, ist das noch ein Rollenspieler, ist das schon ein Star, wo ziehen wir da die Grenze? Das ist eine viel spannendere Diskussion als, ja, jetzt steht bei ihm aber Starter, aber er kommt ja in Minute zwei jedes Mal rein und spielt dann die Spiele quasi zu Ende. Also das ist ja eine völlig, völlig irrelevante Phantomdebatte, so von daher finde ich die andere Debatte viel spannender und er bringt viel mehr Möglichkeiten in diesen Award, den Jungs zu geben, die sich das ein bisschen under the radar irgendwie verdienen, weil darum geht's ja am Ende des Tages. Wer ist nicht jeden Abend der absolute Megastar auf dem Parkett, aber spielt eine elementare Rolle für sein Team. Ob der dann startet oder ob der nicht startet, ist doch scheißegal, mal ganz ehrlich. Also ich bin dabei, ey. Finde ich einen guten Plan.
Ja, finde ich gut. Gebt uns gerne nochmal Rückmeldung und dann gehen wir weiter zu dem dritten Award. Du darfst dieses Mal wieder vorlegen, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht mehr.
Das ist mir zu viel Druck, aber ja, kann ich machen. Wir gehen zum Rookie of the Year, weil wir es vorhin schon angerissen haben. Wir hatten diese Diskussion. Natürlich, wenn ich vorlegen kann, muss ich mir die einfachen Awards ausruhen. Das ist relativ klar. Müssen wir auch nicht ewig lang drüber reden, aber wir hatten vorhin die Diskussion, sind quasi 19 von Anfang 60 Spiele das gleiche wie 27 von 82? Keine Ahnung, natürlich reden wir alle darüber. Kann Zion Williams ein Rookie of the Year werden? Hätte er Rookie of the Year werden können, wenn er jetzt noch die verbliebenen Spiele gespielt hätte? Wie dicht ist er an Ja Morant, der jetzt Rookie of the Year ist? Wir hatten die Diskussion natürlich mit einem Embiid und einem Malcolm Brogdon vor ein paar Jahren, wo im Prinzip die gleiche Diskussion waren, wo die ähnlichen Argumente jetzt auf den Tisch kommen, die da mehr oder weniger einfach sagen, ey, Zion ist einfach klar der beste Spieler dieser Rookies. Er hat weniger Spiele gemacht, aber er ist so klar besser. Ich wähle ihn, auch wenn er nur, keine Ahnung, 30 Spiele, 25 oder 19 in dem Fall jetzt gemacht hat. Ich meine, dass ich damals Joel Embiid gewählt habe und mich dafür im Nachhinein immer noch ärgere, weil ich ein riesen Malcolm Brogdon-Fan bin, also auch geworden bin, aber auch damals schon war. Für mich war das damals, war die Differenz in den Spielen nicht ganz so groß und so. Und natürlich war das aber eine ähnliche Diskussion. Jetzt geht man hin und sagt, ey, Zion ist potenziell einer der besten Spieler der Liga in kurzer Zeit, so wie er gerade auf dem Platz aussieht. Aber ganz ehrlich, das ist dann für mich, sind es einfach schlicht und das klingt wirklich ein bisschen stupide, aber es sind einfach viel zu wenig Spiele. Das reicht mir nicht. So viel besser als Ja Morant kann er gar nicht sein oder er war eine ganze Ecke besser, muss man mal ehrlich sagen. aber so viel besser kannst du gar nicht sein, dass du 19 Spielen das irgendwie kompensieren kannst, was jemand anders in deutlich, deutlich mehr Spielen über eine ganze Saison macht. Von daher fand ich es relativ einfach, in dem Fall Zion rauszulassen. Und dann kann man sich gerne übers Ballot streichen. Wer ist die 2, wer ist die 3? Ist ein Kendrick Nunn mit dabei? Ist ein Tyler Herro noch mit dabei? Haben die Heat vielleicht sogar 2 Rookies im Top 5 Ballot? Leck mich am Arsch, so kann man jetzt gleich auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ist es dir schwer gefallen, Morant zu nehmen, falls du ihn genommen hast? Das will ich eigentlich erstmal von dir wissen. Oder war es für dich einfach total einfach?
Morant wieder gar nichts vorbei. Also die Diskussion, da ist ja ganz anders. Also da müssen wir, interessant wäre es, wenn es Ja Morant nicht geben würde. Und wenn wir halt überlegen müssten, wer ist denn überhaupt die 2? Weil da kann ich jetzt gleich auf mein Ballot eingehen. Und reicht dann, wie damals bei der AB-Thematik, reicht es nicht dann zu sagen, ey Mann, der Typ war jetzt in 20 Spielen so gut, das ist mir mehr wert als jetzt 60 Spiele von PJ Washington, von Tyler Herro oder von Terrence Davis oder von Kendrick Nunn. Jetzt habe ich meine 4 Leute genannt, die ich dahinter nenne. Ich gehe auf 2, so ein bisschen, ja, was heißt against all outs, weil es ein bisschen ruhiger geworden ist um ihn. Und 2, mein Rookie of the Year abseits von Ja Morant wäre auch nicht Zion, sondern wäre dann Kendrick Nunn, tatsächlich, auch eine ganz schöne Storyline. Auf 3 habe ich PJ Washington gesetzt, weil, ja, ey, ich habe in letzter Zeit auch on-Streamer, hatten wir einmal diesen Livecast am Sonntag, ich habe relativ viel Hornets geguckt diese Saison, ganz komisch. Was? Ich bin ja erstmal, ja, ohne Scheiß, ich bin erstmal ein Riesenfan von den Martin Twins, die sind richtig überragend beide, also geile Athleten, und PJ Washington hat mich echt überzeugt so ein bisschen. Klar, hat das viel Wert, aber das ist ein, du bist, ist wieder ein solider Buffer. was hast du mal gesagt in letzter Zeit? Nee, ja, aber ja, ich würde Peter Washington da mal belohnen wollen für eine gute Saison. Terrence Davis ist halt dann wieder diese geile Low-Key-Pick, weil alle Raptors-Fans haben da schon wieder einen dicken, dicken Lusttropfen in der Hose, weil sich denken, Mensch, was haben wir da wieder einen aus dem Köcher gezogen? Spielt natürlich auch so in so einer Limited Role, und darum geht's ja. Was ist dir mehr wert? Ist es dir mehr wert, dass RJ Barrett irgendwie halt 30 Minuten spielt und maximal reinkotet und sehr unglücklich aussieht als Rookie, aber sein Potenzial zeigt, und in der Blase, wer wird irgendwann mal der bessere Basketballer sein, Terrence Davis oder RJ Barrett? Sehr wahrscheinlich RJ Barrett, wobei wir wissen es halt nicht ganz genau, vielleicht wird es am Ende des Tages Terrence Davis, um es einfach nochmal öfter sagen zu können, aber das ist ja immer das Ding, was dir mehr wert. In dem Fall ist mir persönlich mehr wert, dass ein Terrence Davis in einer kleineren Rolle eine gute Saison spielt und im seltensten Falle halt wirklich eine Impact-Saison hat, einen positiven Impact auf sein Team hat. Und ja, und deswegen schmeiße ich auch nochmal Tyler Herro rein, deswegen auch verdient 2 Heats, weil es einfach, naja, eine gute Story ist. Und das war's dann für mich auch am Ende des Tages. Aber
kurze Frage. Wie hat die Sprache Französisch es geschafft, dass es immer die Sprache ist, wenn man Namen anders ausspricht, als sie eigentlich ausgesprochen werden? Warum geht man 9 aus 10 Mal Französisch? Das ist wirklich seltsam. Also manchmal geht man Spanisch bei so Leuten wie De Juan Blair oder so. Rest in Peace auf jeden Fall. Da geht man vielleicht auch mal in Spanisch. Aber normalerweise wird es so immer Französisch gehen. Warum ist das so? Mhm. Warum geht man nicht Deutsch? Warum geht man nicht einfach, warum haben wir es nicht geschafft, dass unsere Sprache so ein Ansehen hat, dass man in so einem Moment sagen würde,
wir können ihn auch gerne RJ Barrett nennen.
Barrett. Warum geht man, weil ist es einfach nur der Klang? Ist es wirklich nur der Klang, ne? Das ist einfach die überlegene Sprache.
Also bei mir ist es für mich die eigene Pointe bei mir selber, dass ich halt kein Französisch kann und ich es deswegen irgendwie noch witziger finde.
Ah,
nein.
Okay.
Aber also mein letzter Take dazu, wer ernsthaft drüber nachdenkt, Zion da zu wählen, der, ja, an sich richtig, weil es führt die ganze Regular Season, diese übertrieben lange Regular Season ad absurdum, weil es einfach zeigt, wenn du jetzt argumentierst, diese 20 Spieler von dem Mann waren mir wichtiger als 80 Spieler von einem anderen Rookie, ja, so, case closed. Dann besagst du nur damit, dass es halt lächerlich ist, dass man überhaupt 80 Spiele macht. Wenn man da so gerne lieber an diesen kleinen Sample Size denkt. Und ja, aber das ist, es ist zwar vielleicht in der Blase richtig, aber kann einfach nicht so sein, weil es dann schwerst und unfair wird. Und ja, Rookie of the Year ist ein netter Titel, holt sich auch jeder gerne rein, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der. Gibt ja jetzt schon viele, viele prominente Fälle, die am Ende vielleicht auch die besten ihres Rookie Classes waren, die aber nie der Rookie of the Year waren. Also ja, gucken wir mal. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch.
Nee, ist für mich auch ein Award, den ich abschaffen würde, wenn ich Commissioner wäre. Gibt mir keinen Mehrwert. Also gibt mir und der Liga aktuell überhaupt keinen
nicht.
Mehrwert.
Doch,
also
ich schon,
weil ich ihn ersetzen würde.
Scheiße.
Ich würde ganz geile andere Sachen machen, ey.
Ja.
Das machen wir natürlich auch nochmal in der Offseason. Ich nenne es jetzt schon Offseason.
Aber wir haben ja diesmal, wir meckern jetzt auch wieder, ich habe jetzt auch, glaube ich, wieder bei Bill Simmons irgendwie gehört, wo es dann hieß, ja, die Rookie-Class ist ja auch so schlecht und es macht überhaupt keinen Spaß. Aber wir können ja überhaupt mal zufrieden sein. Ey, seit langem gibt es überhaupt mal wieder so einen Glaskan-Kandidaten wie Ja Morant, weil eigentlich Kritikpunkt Nummer 1 an diesem Award ist, du musst halt abwägen zwischen, hat jemand vielleicht einen positiven Impact auf seinem Team und spielt auch eine gute, effiziente Saison, aber in einer kleinen Rolle, weil oft gibt's, also es gibt's eigentlich fast nie in einer großen Rolle. Es gibt halt gewisse Ausnahmen, wie natürlich so ein Ben Simmons, der direkt Impact-Player war, oder jetzt wie Ja Morant, der jetzt auch schon großen Impact auf sein Team hat. Oder nimmst du halt, ja, den Michael Carter Williams, den meinetwegen auch RJ Barrett, oder nimmst du den Eric Pascal oder irgend sowas, die halt so ein bisschen am Ballern sind, große Rolle spielen für ein Müllteam und da gucken. Das macht's halt so unangenehm, aber deswegen, ey, bei aller Kritik, lass uns doch einfach mal zufrieden sein, dass wir mit Ja Morant mal so einen höchst qualifizierten Rookie of the Year in diesem Jahr haben.
Kann ich unterschreiben, wird den Award trotzdem abschaffen, weil mich Rookies einfach nicht abholen. Das holt mich emotional nicht ab.
Zurecht.
Du hast natürlich
Zurecht.
Völlig recht. Ja Morant spielt da eine Bombensaison und vollkommen klar, dass Zion da nicht rankommen kann. Trotzdem wäre die Diskussion spannend gewesen, wenn er dann noch ein paar mehr Spiele gemacht hätte, Morant vielleicht ein paar weniger, weil dann geht ja diese typische Diskussion los. Wie viel besser muss man sein quasi oder darf man oder wie viel weniger gut darf man sein als die Nummer 2? Wie viel mehr Spiele muss man gemacht haben? Wo schlägt da das Panel dann in die andere Richtung und so? Ist ja alles irgendwie auch eine halbwegs interessante Debatte, aber wie gesagt, wenn es dann mir geht, abschaffen und Friesen des Jahres oder irgendwas Unterhaltsames machen. Ich brauche ein Entertainment Award.
Lonnie Walker.
Also ganz ehrlich.
Lonnie Walker, Friesen des Jahres.
Okay, safe. So. Safe. Ich will von dir wissen, ey, wir gehen nächste Runde. Nächste Runde und ich habe mir einen Award zum Ende aufgespart, den ich mit Abstand am interessantesten finde, deswegen werde ich mir den aufsparen und will von dir jetzt an dieser Stelle wissen, wer dein Defensive Player of the Year ist.
War nicht leicht, war wirklich nicht leicht und fühle ich mich perfekt dabei, weil ich gerne die Endphase der Saison gesehen hätte. Nein, ich fühle mich nicht perfekt dabei. Ich bin am Ende des Tages doch zu dem Mann gegangen, der natürlich momentan in aller Munde ist, aus allen falschen Gründen, und zu dem Franzmann, zu dem, ja, jetzt kommt ja immer auch dieser Joke, der jetzt schon so ausgelutscht ist, haha, der Defensive Player of the Year hat jetzt dafür gesorgt, dass die ganze Liga shut down ist und so weiter. Aber nein, er war für mich auch vorher wirklich auf kompletter No-Cap-Basis, war Rudy Gobert für mich der Defensive Player of the Year. Es gab sehr, sehr gute Konkurrenten in diesem Jahr, sehr, sehr gut, die auch wirklich sehr nah dran waren. Für mich war es zwischenzeitlich tatsächlich Anthony Davis, auch so ein bisschen als Gesicht dieser guten Lakers-Defense, was ja bei den Jazz gar nicht mehr so eine krasse Storyline ist. Deswegen hadern, glaube ich, auch viele am Ende des Tages und dann gehst du halt auch so weiter. Brook Lopez sehe ich bei vielen Listen jetzt auch wahnsinnig weit oben, weil er halt rein statistisch gesehen der mit Abstand beste Rim Protector der Liga ist. Also ich glaube, von allen Spielern, die irgendwie mindestens 6 Attempts am Rim verteidigen, hat Brook Lopez mit 43% erlaubten halt wirklich die mit Abstand beste Quote. Und dann kommt irgendwann Rudy Gobert mit halt seinen 47 oder so und ist natürlich wieder der Zweitbeste. Aber wer hat einen größeren Impact in der Defense als Rim Protector unterm Korb für sein Team? Ist es Brook Lopez oder ist es ein Rudy Gobert? Selbstverständlich ist es ein Rudy Gobert. Und bei Brook Lopez darfst du ja auch nicht vergessen, der Mann hat so einen einfachen Job in der Defense, also auch nicht zu unterschätzen. Ich habe ihn an 4, Brook Lopez tatsächlich. Aber er hat so einen einfachen Job in der Defense, weil halt einfach mal Giannis Antetokounmpo daneben steht. Das darfst du nicht vergessen. Sowas hat Rudy Gobert selbstverständlich nicht. Auf 2 habe ich Anthony Davis gesetzt. Auch verdient. Vielleicht, ja, verdient weiß ich nicht, weil er ist halt vor Giannis Antetokounmpo, den du theoretisch auch an 1 setzen könntest. Also ich finde, diesem Jahr ist es krass. 1-3. Ich wäre wirklich keinem sauer, wenn er es anders macht. Ich wäre keinem sauer, wenn er entweder Gobert, Davis oder Giannis an 1 hätte. So close ist es meiner Meinung nach. Auf 4 habe ich verdienterweise, weil es auch eine geile Story ist, Brook Lopez gesetzt, weil man da auch immer wieder vergisst, der Typ ist, obwohl die Zahlen nicht da sind, ein sehr, sehr guter Rebounder. Im Sinne von Team-Rebounding, im Sinne von ich boxe einfach sehr, sehr hart aus und sorge dafür, dass wenn ich auf dem Platz stehe, mein Team extrem hochprozentig diesen Rebound bekommen wird. Das ist auch Rebounding, auch wenn es nicht in seinen eigenen Stats auftauchen wird. Das ist unterschätzt. Und auf 5 habe ich einfach mal, ich hätte auch wen anders nehmen können, ich hätte auch mal einen Kawhi vielleicht irgendwann mal denken können. Nein, ich habe Bam Adebayo genommen. Bam Adebayo, weil der Typ, der taucht übrigens gar nicht auf in meiner, so wie ich mir meine Parameter gesetzt habe, Thema Rim Protector, weil der Mann einfach so verdammt auch oft andere Positionen verteidigt. Also der entwickelt sich so ein bisschen zum, ja, Draymond Green, aber so ein bisschen anders in der Defense. Also der ist einfach wahnsinnig begabt, Mann. Wahnsinnig begabt. Ich meine, gab ja jetzt auch schon die Spiele, wo er dann gegen Giannis dann der Lockdown D gespielt hat, der sehr schlecht aussah. Der kann auch Guards verteidigen, kann seine Füße bewegen. Bam Adebayo. Es ist noch ein bisschen zu früh, um ihn da voll mit reinzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr bald auch mal in so einer Top 3 auftaucht. Vielleicht wird er auch irgendwann mal ein Defensive Player of the Year. Aber er ist schon nicht so weit weg. Deswegen wollte ich ihn einfach auf die 5 klatschen.
Finde ich geil. Sieht bei mir ähnlich, aber am Ende des Tages anders aus. Und das finde ich auf jeden Fall auch ganz schön. Aber grundsätzlich ähnlich, aber anders. So heißt auf jeden Fall die Folge. Oder Corona, wir müssen jetzt alle dichter zusammenrücken. Finde ich auf jeden Fall auch eine geile Formulierung. Mein Platz 5, ich habe die hier als einzigen Award, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist es passiert, habe ich ein komplettes Ballot bei mir aufgeschrieben. Mein Platz 5 ist Brook Lopez, aus Gründen, aus den gleichen Gründen, die du da genannt hast. Und alleine, weil Brook Lopez wirklich viele, viele Jahre, und ich habe das letztens, ohne Scheiß, da wäre ich fast, hätte ich mir einen Flug gebucht, wäre in die Staaten gefahren, wäre zu The Ringer ins Headquarter gegangen und hätte diesem Boy wirklich so lange auf seinem Gesicht rumgetreten, bis er keinen Podcast mehr aufnehmen kann.
Chris, wie meinst du denn jetzt gerade?
Alter Schwede, ey. Ich habe mich so aufgeregt, wie er wirklich sich in einer Art und Weise lächerlich gemacht hat über den Case von KOC, dass Brook Lopez diese Saison einer der besten Defensive Centers der Liga ist, weil das ist er, Punkt. Und er hat sich auf einem Niveau darüber lustig gemacht.
Chris Vernon, 7 Rebounds.
Ja, okay, ja, ja. Okay, okay. Wie kann er denn mit 7 Rebounds ein guter Verteidiger, aber wirklich so auf einem Niveau, ey, wo ich wirklich so dachte, ich mag den Begriff Blockboy nicht und so, ne? Ey, aber das war wirklich, es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich konnte mir diese Folge kaum zu Ende anhören. Allein deshalb, weil wir Brook Lopez immer als jemanden, der offensiv scored, 20 Punkte holt, 7 Rebounds holt, nicht wirklich verteidigen kann. Der Ruf, den hat er irgendwie immer schon. Der war nie so richtig gerechtfertigt dieses Jahr. Wirklich, wirklich defensiv eine bockstarke Saison von Brook Lopez. Mit einer der Gründe, warum die Bucks mit Abstand die beste Defense der Liga sind. Von daher Platz 5. Auf Platz 4 habe ich Ben Simmons mit reingeschmuggelt. Finde ja, ich geil.
Da tat es mir auch weh. 5 wäre sonst bei mir auch Ben Simmons
gewesen. Finde ich einfach geil. Mhm. Finde ich einfach geil. Hat er sich verdient, dass er da ein bisschen Fame bekommt. Und Plätze 3 bis 1 ist bei mir genauso wie bei dir. Die kannst du für mich mehr oder weniger willkürlich durcheinander werfen. Am Ende des Tages musst du zu einer Entscheidung kommen. Rudy Gobert, und ich habe da wirklich, da kannst du Kümmel spalten. Ne? Also wir müssen jetzt nicht über...
Hast du ihn an 3 gesetzt? Krass.
Nee, habe ich nicht. An 2.
Ah, okay.
Du musst jetzt nicht über defensive individuelle Metriken, haben wir schon 1000 Mal geredet, dass die absolut flawed sind so und dass das wahnsinnig schwierig ist, wahnsinnig viel Kontext und so weiter und so fort. In der Tendenz drücken sie natürlich trotzdem ein bisschen was aus. Irgendwann habe ich wirklich angefangen, für mich banale irgendwie Gründe zu finden, warum ich die jetzt von 3 bis 1 ranke. Ich habe Jani am Ende des Tages auch, geil, mal wieder die 17. Aussprechmöglichkeit für Herrn Antetokounmpo, habe ich auf 3. Weil ich einfach nur Brook Lopez so viel Fame gegeben habe und einen so großen Anteil an dieser guten Defense, an dieser elitären Defense, sorry, historisch elitären Defense zuschreibe, dass es mir schwer gefallen ist, dann jemand anderen an einzusetzen, wenn ich Brook Lopez mit in den Top 5 habe. Das geht sich für mich dann irgendwie schwer aus, ist aber natürlich auch ein bisschen ein fiktives Argument. Rudy Gobert habe ich in Anführungsstrichen nur an 2, weil die Team-Defense der Jazz dieses Jahr dann doch nicht so elitär ist wie sonst. Da sind sie irgendwie 11. Die letzten Jahre hatte er da, was seinen Impact auf die Team-Defense angeht, einen noch größeren Impact trotzdem. Auch da, Klammer auf, du kannst locker Rudy Gobert zum Deep-Hole machen, machst nichts falsch. Mit Giannis kannst du das genauso machen, machst du auch nichts falsch. Ich habe mich am Ende des Tages für Anthony Davis entschieden, wo für mich dann auch der Abstand zum zweitbesten Verteidiger in den Lineups zumindest auf dem Niveau dann etwas größer ist vielleicht, auch wenn die Lakers auch sehr, sehr gute Individualverteidiger auf dem Platz haben, die mit Anthony Davis auf dem Platz stehen. Ich wollte dem Mann einfach für seine sehr gute Saison am Ende auch ein kleines bisschen Fame geben. Die Lakers haben sich für mich auch, das ist natürlich ein absolut konstruiertes Argument bei Individual-Awards, die Lakers haben sich für mich auch einen Award verdient. Den MVP haben jetzt aufmerksame Hörer rausgehört, haben sie bei mir nicht bekommen. Anthony Davis hat an beiden Enden des Courts eine monströse, verkürzte Saison gespielt und gerade defensiv bin ich da schon schwer beeindruckt und das ist, glaube ich, ein Punkt, den Ben Simmons letztens gemacht hat. Nicht, dass er jetzt irgendwie die heilige Instanz wäre, was sowas angeht, aber es ist dann für mich schon auch immer ein Wert, wenn du sagen kannst, der kann legitimerweise auch irgendwie 1-5 verteidigen oder zumindest mal 2-5 über Phasen. Natürlich kannst du Anthony Davis nicht per se ein Spiel lang gegen Shooting Guard verteidigen lassen, aber das kann er nun mal naturgemäß besser, als das ein Rudy kann. Von daher ist das dann vielleicht ein bisschen konstruiert, das Argument, warum ich ihn nach oben geholt habe. Keine Ahnung, ist für mich eine bunte Mischung, kannst alles machen. Bei mir ist Anthony Davis der Defensive Player of the Year und ich finde das voll in Ordnung.
Ja, und ganz ehrlich, es war auch ein kleiner Grund, dass ich ihn nicht mit reingenommen habe, weil ich glaube inzwischen auch jetzt hier im Podcast aber auch bei Twitch, mir inzwischen die Leute vorwerfen, dass ich Ben Simmons massiv overrate. Da gehe ich immer noch gegen und ich finde eigentlich auch wieder, je mehr ich drüber nachdenke, dass er selbst in diesem Ranking, schön, dass du ihn mit reingenommen hast, weil sonst hätte ich ihn auf jeden Fall noch erwähnen müssen, dass das eigentlich schon wieder seine Klasse da wegnimmt, weil es gibt halt sehr wenige Spieler in dieser Liga, die wirklich legit von Position, gerade von Position 1 bis verteidigen können. Und natürlich kann Ben Simmons jetzt, keine Ahnung, Anthony Davis verteidigen, aber ja, nicht so weit davon entfernt, ehrlich gesagt. Also halt jemand, der wirklich als eigentlich offensiver Point Guard dann auch noch alle 5 Positionen auf der anderen Seite verteidigen kann. Das ist rar, das ist unfassbar, das ist elitär und dementsprechend, ja, und er macht's ja auch noch sehr gut. Von daher, völlig verdient, dass du ihn da genommen hast und dann, ja, geil. Schön. Ich dachte, dass du kurz davor bist, da wirklich Jani auch noch da, naja, wir kommen ja noch auf MVP, aber dass du ihm beides gibst, dass er dann natürlich hier schön nach Hakeem, wann war es? Ich glaube 88 Jordan natürlich und Hakeem 94, die einzigen beiden, die es wirklich in denselben Jahren gewonnen haben. Ja, dass es Jani jetzt vielleicht in diesem Jahr bekommen hätte, aber ja, finde ich auch gut, dass man sich da noch ein bisschen ziert.
Total, ich fände es auch nicht grundlegend falsch, aber irgendwie am Ende des Tages doch. Und das ist für mich, glaube ich, dann auch ein bisschen der Brook Lopez und der gute Team-Defense-Faktor der Bucks, wo ich dann sagen würde, das fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an, auch wenn man den Case auf jeden Fall machen kann, aber er muss nicht traurig sein, er hat ja einen anderen Award, zumindest in meinen Büchern hat er den, ich gehe sehr davon aus, dass er den auch in der Realität bekommen wird, denn für mich ist er der eindeutige MVP, auch wenn natürlich, sagen wir mal, die letzte Woche der Liga ein bisschen größere Fragezeichen aufgeworfen hat, in der LeBron gerade im direkten Duell da nochmal ein bisschen Cojones gezeigt hat, in der die Bucks dann auf einmal ein paar Spiele verloren haben, wo man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass sie die verlieren, haben glaube ich 3 in Folge verloren, hinten raus am Ende der Saison die Lakers, haben dann auch den Abstand, was bestes Team und so weiter angeht, maximal verkleinert. Also da ist jetzt nicht mehr wirklich der Case, dass die Bucks das klar beste Team der Liga sind. Wenn man so in die Loss Column guckt, sind es halt zwei Niederlagen mehr. Also das ist im Prinzip ein ähnlich gutes Team. Wenn man aber da mal in die anderen Metriken guckt, sind die Bucks natürlich schon insgesamt, wenn man sich das Net Rating und die Abstände jeweils von Platz 1 zu Platz 2 und so weiter anguckt, sind sie schon immer noch klar das beste Team, auch wenn die Wins das vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber das ist natürlich jetzt das spannende Narrativ. Wie dicht ist LeBron dran und wie dicht hätte er vielleicht noch rankommen können, wenn wir diese 15 Spiele oder was da noch gewesen wären oder 20 Spiele noch gespielt hätten? Das will ich von dir natürlich gleich wissen. Der Case für Giannis ist relativ klar. Es ist das mit Abstand beste Team, eins der besten Teams aller Zeiten, vielleicht nicht mehr unbedingt, weil sie da dann noch ein bisschen zu viel hinten raus verloren haben. Aber waren lange da wirklich auf Kurs, eins der historisch besten Teams, was wir jemals gesehen haben, zu werden. Und sind auch jetzt noch ein monströs gutes Team. Wenn man auf Counting Stats steht, kann man in seine per 36 Minutes gucken. Wenn man auf Advanced Metriken steht, kann man sich das PER angucken oder irgendwelche Winshares oder Box Plus Minus und wie auch immer man dazu steht. Das ist irgendwie alles relativ egal. Der Mann ist der beste Spieler des besten Teams. Deswegen für mich auch deutlich der MVP und mit deutlich. Für mich ist es deutlich, aber knapp. Keine Ahnung, was jetzt Philosophen dazu sagen, ist wahrscheinlich schwierig. Also sagen wir nicht deutlich, aber knapp. Für mich ist es eindeutig, aber knapp. Also für mich ist Stand heute, kann man eigentlich, muss man meiner Meinung nach Giannis wählen, aber es ist trotzdem sauknapp, wenn ihr versteht, was ich meine. Man kann auch einen Case für LeBron machen. Der ist auf jeden Fall, die Lücke ist deutlich kleiner geworden und ich kann mir vorstellen, dass es eine Welt gegeben hätte, in der tatsächlich LeBron am Ende der Saison vielleicht sogar der verdientere MVP gewesen wäre, wenn wir diese Spiele noch gesehen hätten. Die Lakers vielleicht das beste Team, auch recordmäßig das beste Team gewesen wären, der Abstand noch kleiner geworden wäre. Ist alles jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung. Wenn du mir heute eine Playoff-Serie gibst und sagst, such den Spieler aus, der sie dir gewinnt, nehme ich immer noch LeBron. Wenn du mich fragst, wer ist heute der MVP, muss man meiner Meinung nach dann doch deutlich Giannis wählen.
Ja, ich bin auch nicht anders gegangen, auch wenn es vielleicht 1-2 vermutet hätten. Aber ja, es ist. Ich bin aber auch bei dir, das ist relativ close in dem Sinne, ich werde es gleich noch ein bisschen ausführen. Aber ja, bei Giannis, ich habe es glaube ich schon mal gesagt im Podcast hier, es läuft darauf hinaus. Ich glaube, Shaq hat das irgendwann auch mal selber gesagt oder zumindest so angedeutet. Mann, Giannis Antetokounmpo spielt einfach wie Shaq gerade nur in fast noch besser. Also Shaq in besser quasi. So dominant, so sind doch so geisterkrank, sind doch die Zahlen, ganz ehrlich. Wer aufgerundet, einfach mal 30, 14, 6 Assists, dann natürlich noch 2 Stocks dann mit dazu, mit geisterkranken Quoten, brutaler Effizienz. Und by the way, ach ja, der Typ ist halt nicht eben wie Shaq,
in irgendwie 31
der Minuten. Center, der irgendwo steht. Also in 31 Minuten sowieso, rechne das hoch auf 36, rechne das hoch auf 48, ist das historisch unfassbar, was der Mann da macht. Dazu leitet er noch deine Offense und ist defensiv dann, je nachdem, was du brauchst, irgendwie dein Defensivcenter oder ist dann irgendwie der, der den besten Perimeter-Guy verteidigt. Es ist unfassbar. Deswegen kann man da auch einen Unterschied machen. Er ist der beste Spieler der Saison. Trotzdem ist LeBron James, und das hat er unter anderem in dem letzten direkten Duell auch gezeigt, nach wie vor der beste Spieler des Planeten. Und ich finde es an sich auch okay, also es geht massiv zu weit, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, wenn Leute das als einzig oder das als ausschlagendes Argument nehmen, ja, LeBron hat ja Giannis so die Hosen ausgezogen dann im letzten Duell, da ist für mich klar geworden, dass LeBron der MVP sein muss. Das geht natürlich nicht. Ich finde, das Argument ist schon valide, wenn du jetzt sagen würdest, die beiden sind irgendwie in derselben Division, spielen 4-mal gegeneinander und LeBron zieht wirklich 4-mal in Folge Giannis die Hosen aus. Aber Giannis hat ansonsten die statistisch viel, viel bessere Saison. Die Bucks sind auch das leicht bessere Team. Dann fände ich es okay zu sagen, ey, für mich kann Giannis nicht der MVP sein, wenn er sich 4-mal die Hosen ausziehen lässt von LeBron. Aber so war es ja nicht. Die Bucks haben das erste Duell gegen die Lakers gewonnen. Da war er auch auf jeden Fall deutlich besser als LeBron, obwohl LeBron auch wieder sein Triple-Double hatte. So geht's am Ende des Tages nicht. Es tut einfach nur weh. Ich finde es, wie gesagt, voll verdient, super verdient. Giannis Antetokounmpo, MVP, Back-to-Back, ganz klar. Geile Geschichte. Aber trotzdem will ich immer noch darauf hinweisen, und es kommt ja auch immer wieder, ich sehe es ja immer wieder, Social Media, so, let's not take LeBron for granted, so ist es, und wir werden in 10, in 20 Jahren, in 30 Jahren raufgucken und uns denken, Alter, krass, wie oft LeBron einfach nicht MVP geworden ist und dass er auch in dieser Saison wieder nicht MVP geworden ist oder wird oder vielleicht auch nicht wird, weil es gar keine Awards gibt, ist irgendwie, obwohl Giannis, wie gesagt, der verdiente Sieger ist, trotzdem irgendwie ein Skandal. Keine Ahnung, ist irgendwie pervers. Deswegen ist es schade, aber es gibt auch meiner Meinung nach nur diese eine richtige Entscheidung, weil ansonsten kannst du nach Legacy und kannst nach Storyline tippen, dann ist es vielleicht LeBron, dann ist es aber unfair, weil so sollte man den Award eigentlich nicht auslegen.
Ey, ich bin grundsätzlich bei dir, muss aber dazu sagen, bei diesem ganzen Let's not take LeBron for granted, so theoretisch unterschreibe ich, mittlerweile geht mir das auf den Sack, weil ich immer so das Gefühl habe, dass es so ein Strohmann-Argument ist, weil ey, ganz ehrlich, wer tut denn das? Also weißt du, das wird immer und immer und immer wieder rausgeholt, let's not forget how great LeBron ist und ich denke mir so, das vergisst auch überhaupt keiner. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir als abseits von irgendwelchen Awards irgendwie in der Lage sind, dass dieser Mann unterbewertet, unterschätzt, nicht als historisch so gut, wie er denn eigentlich wirklich ist, gesehen wird. Es ist für mich immer so ein bisschen so ein konstruiertes Argument, so let's not take LeBron for granted, ja, let's remember water is wet.
Vor 5-6 Jahren wollten die ersten schon den Thron Kevin Durant übergeben, vor 3-4 Jahren wollte man den Thron Richtung Stephen Curry übergeben, jetzt wollte man ihn sehr früh schon an Giannis übergeben und am Ende des Tages sitzt er irgendwie doch noch da,
ziemlich gefestigt. Aber wer wollte das denn? Am Ende des Tages ist doch trotzdem jeder, der sich wirklich, na vielleicht nicht jeder, aber die Mehrheit, die sich wirklich mit der NBA in, also an eine Day-to-Day-Basis auseinandersetzt, würde immer noch sagen, dass LeBron wahrscheinlich der beste Spieler des Planeten ist, einer der wahrscheinlich zwei besten aller Zeiten ist und so weiter und so fort. Also ich weiß immer nicht, an wen sich dieses Argument oder dieser Appell, der ja im Kern von mir aus richtig ist, aber an wen der sich richtet, weil ich immer so denke, also vielleicht lebe ich auch in einer komischen Blase und ich bin nun wirklich kein LeBron-Fan, kein besonders großer, aber selbst in meiner vielleicht eher ein bisschen, hey, keine Ahnung, LeBron-kritischen ist das falsche Wort, aber nicht ganz so fanbehafteten Bubble wird der Mann als das gesehen, was er ist, einer der All-Time-Greatest, wo wir dankbar sein sollten, zufällig in einer Zeit zu leben, in der wir diesem Mann bei seinem Sport zugucken können. Und das ist für mich eigentlich auch so sehr das einhellige Bild, deswegen finde ich das immer so ein bisschen, ich verstehe den Punkt, aber ich denke mal so, gegen wen argumentieren wir hier, weil für mich ist es immer so, ja stimmt, ist er, ja wissen wir auch alle, ist doch auch geil, also lass uns doch drüber freuen und dran freuen, so, musst du nicht Argumente widerlegen, die eigentlich bei mir zumindest irgendwie überhaupt nicht wirklich ankommen, ist aber ein anderes Thema, was ich von dir eigentlich wissen will, du hast ja im Gegensatz zu mir ein volles Ballot, wen hast du mit drin, hast du Luca mit reingesneakt, hast du, keine Ahnung, hat Kawhi genügend Spiele gemacht oder wie sieht dein Ballot auf 3-5 aus?
Ja und ja. Beide sind mit drin, also natürlich ist LeBron die 2 und auch mit Abstand natürlich. Also ich finde schon, der Abfall von natürlich 1 und 2 sind, also Giannis ist natürlich ganz weit oben historisch einzusiedeln mit der Saison, LeBron ist ebenfalls sehr hoch einzusiedeln, danach schon massiver Drop-off natürlich auf Platz 3. Ich habe trotzdem, auch wenn viele das anders lösen werden, habe ich Luka Doncic trotzdem noch auf der 3. Also damit auch, wenn meine Bold Prediction damit eintritt, also da kann ich mir schon mal einen grünen Haken hintermachen. Ich hoffe auch, dass es offiziell passieren würde. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, der Luka-Hype ist schon noch da. Und mir reichen jetzt auch, also auch wenn es kurzzeitig wieder nach unten ging, reicht mir der Mavs-Record schon aus und die Story und auch die Stats von Doncic, obwohl natürlich der Dreier nicht schön ist und so weiter mit seinen 31% historisch schlecht, bei dem Volumen zumindest, reicht es mir, ihn da auf 3 zu nehmen. Auf 4... Man sollte ihn inzwischen vielleicht eher auf 3 sehen, ist bei mir auch ein Turnaround während der Saison, Nikola Jokic, Mann. Nikola Jokic, es gab viel Kritik, bei vielen wäre er genau dieser MVP-Kandidat gewesen, aber der Mann hat einfach seit jetzt auch Jahreswechsel, aber vor allen Dingen seit Februar einfach mal komplett aufgedreht. Also ist da wirklich auch so, ja, die Assists reichen nicht ganz, aber schon so halb auf Triple-Double-Kurs, wahnsinnig effizient und die Nuggets haben sich ja jetzt doch schon einfach mal auch, oder hätten sich jetzt als glasklares Homecourt-Team weiterhin etabliert. Es bleibt nach wie vor spannend, sollten die Playoffs stattfinden, wie die Nuggets sich darschlagen werden und wie sich die Teams auch in den Playoffs auf Jokic einstellen, aber ich finde, der Mann hat sich das in den letzten Wochen da auch verdient, dass er damit auftaucht, wobei bei der Kombination, wo ist dann Westbrook, aber Jokic war auch nicht so schlecht wie Westbrook in der ersten Zeit und ja, deswegen muss ich glaube ich auch nicht mal einen Take zu machen, weil keiner von beiden mit dabei ist. Weder Harden noch Westbrook sind da bei mir in der Liste. Ich glaube, keiner würde auch so weit gehen, jetzt Westbrook damit in die Top 5 nehmen zu wollen, oder? Ich glaube nur wegen der Argumentation mit Jokic. Und dann
nicht.
Auf 5 habe ich, es ist halt auch wieder so low-key und wir wissen alle, dass er niemals der MVP sein könnte in der Saison und er wird wahrscheinlich auch nie in seiner Karriere der Regular Season MVP sein. Dafür war er jetzt einfach schon mehrfach Finals MVP, aber ich finde, es ist dann doch schon unterschätzt eigentlich schon fast wieder und er hat nicht irgendwie 17 Spiele gemacht, sondern auch 51, auch so ein bisschen low-key. Kawhi Leonard ist einfach auch verdient in dieser Top 5 mit dabei. Also wenn man ihn da nicht erwähnt, hat man dann doch irgendwie kurz mal vergessen, wie gut der Mann einfach ist.
Safe. Und bei Kawhi finde ich relativ krass, wie das gefühlte Gamesplate und das tatsächliche Gamesplate auseinandergeht dieses Jahr. Also ich glaube, frag mal in der NBA-Community rum, wie viele Spiele hat Kawhi dieses Jahr gemacht, würden die meisten sagen, boah, 37, vielleicht 40, ja. So gerade so eben 40, hat eigentlich die halbe Saison verpasst oder so. Der hat halt schon echt auch einen Großteil der Spiele gemacht und natürlich ist Playoff Kawhi und Finals Kawhi nochmal was völlig anderes als Regular Season Kawhi und das ist auch völlig in Ordnung so. Der Typ ist immer noch ein maximales Biest und hat letzte Saison mal so richtig wirklich ein Shitload von Coronis auf den Tisch gelegt und gezeigt, wie absurd gut der Kerl an beiden Endless Courts ist. Von daher wäre er, wenn ich ein volles Ballett hätte, bei mir auch mit drin, wahrscheinlich wäre er bei mir sogar an 3. Also ich verstehe den Luca-Hype. Ich glaube, ich hätte Kawhi dann doch drüber und Luca wäre bei mir aber auch mit im Ballett, was schon maximal krass ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich würde zum spannendsten, für mich spannendsten Award kommen dieses Jahr, weil ich ihn, na, spannendsten weiß ich gar nicht genau, aber ich finde ihn schon spannend. Eigentlich kein Award, den ich besonders gerne mag, weil auch da, sagen wir mal, die Lesart und die Interpretationsweise sehr auseinandergeht. Für viele ist es so Excel-Summen-Funktion. Wer hat bei wem ist der Unterschied zwischen Points per Game letztes und dieses Jahr am größten? Der ist dann also anscheinend Most Improved Player so. So sehen diesen Award viele und so wird da immer noch teilweise gesehen. Finde ich schwierig. Wir haben immer, glaube ich, relativ regelmäßig erklärt, wie wir den sehen und auch klar gemacht, dass ein Sophomore bei uns nicht Most Improved Player sein kann, weil da einfach eine naturgemäße Entwicklung stattfinden sollte, wo man sich eher Gedanken machen sollte, wenn die nicht da ist und das dann nicht auch noch per se mit einem Award belohnen muss und so weiter und so fort. Deswegen bei uns hier keine Sophomores drin. Finde aber trotzdem in den letzten Jahren eigentlich einen Award, der sich ganz gut entwickelt hat, weil wir auch dazu übergegangen sind, vielleicht auch wirklich, wirklich gute Jungs, die einfach von richtig gut auf elitären Sprung gemacht haben, auch da nochmal an der Stelle zu belohnen. Und das finde ich an dem Award eigentlich ganz geil. Ich habe kein volles Ballett, aber ich habe 4 Jungs, die ich alle 4 hier einmal mit reinwerfen möchte und finde, alle haben irgendwie ihren Case für sich. Ich, immer großer Fan gewesen, möchte ich immer nochmal dazu sagen, weil ich da wirklich mich mal ausnahmsweise als weitsichtig und reflektiert und richtig positionieren konnte. Domantas Sabonis, Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ist ein geiler
Wir Zug. Beide übrigens, jetzt tu nicht so, als ob das dein Ding gewesen wäre.
Ey, komm, ist gerade mein Take, Schnauze. Nein, Sabonis, ey, ganz ehrlich, Riesenfan, monströse Entwicklung, ist bei mir hier nur auf Platz 4 und das liegt nicht daran, dass er keine geile Saison zockt und keine geile Entwicklung gemacht hat, sondern daran, dass es tatsächlich für mich sehr viel Auswahl gab in diesem Jahr, um da Jungs wirklich zu belohnen für das, was die da in diesem Jahr gemacht haben. Sabonis gehört da für mich auf jeden Fall mit rein. Platz 3 würde ich mal behaupten, ist wahrscheinlich bei den meisten sogar der legitime Gewinner und wahrscheinlich sogar der, wenn du mich heute fragst, wer wird es denn, worauf müsste ich mein Geld setzen? Weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich mit Brandon Ingram gehen. Der ist bei mir auf 3. Ich glaube, dass er wahrscheinlich die besten Chancen hat, Most Improved Player dieses Jahr zu werden. Bei mir ist es nicht. Bei mir ist es nur Platz 3. Platz 2 hast du eben schon mal erwähnt. Ist bei mir natürlich auch ein kleiner Homer-Pick, aber ganz ehrlich, und das sage ich als größter Jimmy Butler-Fan außerhalb von Jimmy Butlers Familie, Bam Adebayo, Alter, was der bei den Heat da dieses Jahr zockt, ist einfach sensationell, spielt eine unfassbare Saison, also wirklich legitim auf dem Weg zu einem absoluten Superstar in dieser Liga, ist 22, ist irgendwie ein Big Man, der fast alles verteidigen kann, der gute Hände hat, der mal eben 5 Assists per Game spielt, so der einfach ein unfassbar geiles Skillset hat, was mir unfassbar gut gefällt. Deswegen bei mir an 2, auch wenn man den vielleicht offiziell eher so an 3 hätte und vielleicht einen Ingram vorher hätte. Meine Adebayo-Liebe ist maximal. Mein Most Improved Player wäre dieses Jahr oder ist dieses Jahr trotzdem Jason Tatum und das ist für mich genau der Case, den ich richtig geil finde, dass wir jemanden nehmen, der einfach schon richtig, richtig gut ist, der wirklich legitim richtig gut ist, aber so einen ehrlichen, sichtbaren, riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben immer wieder drüber geredet, sollte man einen DeAndre Jordan vor 3 Jahren oder 4, 5 Jahren oder wann auch immer, als er wirklich noch ein legitimer Star war, sollte man den belohnen, wenn er einen Skill sich nimmt und da wirklich besser wird, beispielsweise auf einmal Freiwürfe trifft. Finde ich, kann man irgendwie einen Case dafür machen, dass das eine geile Geschichte ist, wenn du auch als Star oder Borderline-Star oder was auch immer nochmal irgendwie einen Skill dazu holst und irgendwo wirklich besser wirst. Bei Tatum ist es für mich gar nicht in erster Linie irgendwie ein Skill, sondern das ist das Gesamtpaket und das ist irgendwie der Realness-Faktor. So, also wir haben ja immer wieder natürlich über diese Diskussion Tatum oder Brown, wer hat die höhere Ceiling, wen finden wir geiler. Ich war immer Team Brown, du glaube ich auch, wenn ich das richtig erinnere. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, hat Tatum da für mich einen klaren Schritt vorne, hat die Nase ganz klar vorne und ist für mich auf dem Weg zu einem absoluten Superstar in dieser Liga oder gibt mir zum ersten Mal das Gefühl, dass ich, wenn du mir sagst, Jason Tatum ist nächstes, übernächstes Jahr ein Superstar auf dem Flügel in dieser Liga, wo ich sagen würde, ja, okay, glaube ich, gehe ich mit, traue ich ihm zu. Und den Punkt hatte ich die letzten Jahre nicht, obwohl der Typ auch letztes Jahr wahnsinnig gut war für einen Sophomore, eine Bombensaison gespielt hat, eine Riesenrolle gespielt hat für ein sehr, sehr gutes Team. Der hat dieses Jahr einfach für mich so einen legitimen Schritt nach vorne gemacht in seinem All-Around-Game, in seiner Attitüde, in seinem Selbstverständnis. Einfach ein maximal geiler Zocker geworden, wo ich wirklich sagen würde, das wird in 1, 2 Jahren ein elitärer Flügel und einer der besten Spieler der Liga potenziell sein. Hätte ich letztes Jahr nicht gedacht, deswegen ist bei mir Tatum. Bin gespannt, wen du hast.
Ja, es ist auch spannend, aber ich kann die Spannung schon mal ein bisschen rausnehmen und bei mir ist es ebenfalls Jason Tatum. Ach, und das ist eigentlich, weiß ich gar nicht, also es ist mit Sicherheit nicht der populäre Pick. Also ich denke mal, also ich gehe auch ganz klar dagegen, bei mir ist Adebayo die 3, ich gehe dagegen und sage, der Award läuft über Ingram und über Tatum. Ich bin auch nicht der Meinung, aber ich glaube, wir sollten dieses Duell aufmachen, ich finde es noch interessant, ich werde auch gleich nochmal ein bisschen was zu reinschmeißen. Ich glaube, also realistisch betrachtet wird dieser Award zwischen diesen beiden Jungs, denke ich mal, ablaufen. Es ist ja auch sehr ähnlich Faktor. Es ist eben auch nicht wie bei Adebayo, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, dieses Unleashed werden, eine viel größere Rolle spielen, ist halt eher so ein bisschen dieses andere. Das natürlich, ein Brandon Ingram hat ähnlich viele Minuten schon den beiden Saisons vorher bei den Lakers gespielt, aber auf einmal natürlich in einer ganz anderen Verantwortung mit mehr Aufgaben und das so zu lösen, wie er es jetzt gemacht hat, ist natürlich auch sehr beeindruckend. Auch da ist ja so ein bisschen dieser Faktor, den einzelnen Skill sehr, sehr verbessert, nämlich seinen Dreier, nicht nur von den Quoten her, von 33% auf 39%, der sieht inzwischen auch einfach wunderschön aus. Er ist dazu auch übrigens mal ganz low-key fast 20% besser von der Linie im Vergleich zur letzten Saison. Also einfach mal 67,5, 18, 19 und jetzt mal stabile 86%. Auch nicht zu unterschätzen. Und dann gehen wir aber zum Jason Tatum rüber, bei dem es ja auch wirklich spektakulär ist. Klar, er spielt dann doch die paar deutlichen Minuten auch mehr, aber natürlich auch eine ganz andere Rolle und hat sich jetzt so, ja, als der heimlich, ich will es immer nicht akzeptieren, Mann, aber so als der heimlich beste Spieler der Celtics jetzt irgendwie rausgestellt. Ja. Auch wenn auch selbst Hayward und Kemba da nicht ganz zu vergessen sind und Brown natürlich auch ein bisschen damit redet. Ich gebe Brown übrigens immer noch nicht auf in der Diskussion, aber es ist schon, ja, es ist schon einfach sehr, sehr real, was Tatum da gemacht hat. Der Dreier geht langsam wirklich in Richtung elitär. Die Defense ist gut, für mich in Teilen fast schon ein kleines bisschen überbewertet, weil die Leute jetzt da zu doll drauf gehen und sagen, Mensch, der ist schon elitärer Verteidiger, das sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber was der jetzt ja auch für ein Feuerwerk abgebrannt hat, auch im Februar mit fast 30 Punkten per Game und unfassbarer Effizienz, ja, es ist beeindruckend. Und dann im direkten Duell habe ich mich halt auch nochmal gefragt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch während der Saison für mich ist die letzte Messe bei Brandon Ingram als dieser Topscorer, 20-plus-Scorer, ist das eine gute Idee, ist für mich immer noch nicht beantwortet. Und es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, dieser Scoring-Output, ob ich das jetzt richtig gut bewerten kann. Und dann habe ich auch mal basismetrisch reingeguckt und das mal verglichen. Und klar, ich bin nicht jedes Mal in die Lineups gegangen und habe geschaut, waren die Pelicans nicht vielleicht mit einer Resterampe unterwegs. Aber ich habe mal reingeschaut und mein Verdacht wurde da halt auch ein bisschen bestätigt. Wenn man mal guckt, die 10 besten Scoring-Spiele von Tatum, von Ingram dieser Saison, davon haben die Pelicans 2 Spiele gewonnen. Andersrum, in den 13 Spielen, in denen er unter 20 Punkte gescored hat, haben sie 8 gewonnen. Also so ein bisschen diese Tendenz, wenn er viel scored, führt es nicht zwingend zu Teamerfolg. Dann gehen wir zu Tatum rüber. In seinen Spielen, in denen er 20 plus scored, das sind 38 an der Zahl, haben die Celtics einfach eine brutale Winning Percentage, 84%, 32 von 38. Und andersrum, in den 21 Spielen, wenn er unter 20 blieb, 43% Siegesquote nur noch. Also das ist so ein kleiner, ist natürlich sehr basismetrisch, ihr wisst, was ich meine, aber trotzdem, es geht so leicht in die Richtung, was mein Verdacht bestätigt, dass dieses Brandon Ingram als dieser hochvoluminöse Superscorer für mich immer noch nicht die Rolle ist, die er längerfristig in der Liga hat. Also vielleicht wird es ja auch perfekt, wenn er sich dann irgendwie so ein bisschen neben Zion einordnet, vielleicht auch ein kleines bisschen unterordnet längerfristig und einfach so der zweitbeste Junge ist, der dann so seine 20 scoren, sich vielleicht mal wieder ein bisschen endlich mal wieder auf die Defense konzentriert, was wir eigentlich alle von ihm erwarten. Aber mir fehlt ein kleines bisschen was. Hat so einen leicht faden Beigeschmack, nichtsdestotrotz ist auch die Entwicklung von dem Ingram individuell schon sehr real.
Ja, definitiv. Also ich meine, ich bin kein Riesenfan, was viele immer so ein bisschen überrascht, weil ich natürlich ein riesen KD-Fan bin und die Vergleiche da irgendwie auf der Hand liegen, dass das nun mal so ein bisschen ein ähnliches Skillset ist und dass das immer irgendwo die Ceiling ist, an der sich Brandon Ingram messen lassen muss, ob das jetzt fair ist oder nicht, weil sich an einem All-Time-Great irgendwie messen lassen zu müssen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich sehe den Punkt, den du meinst, so, dass es bei Ingram vielleicht ein bisschen eher so Richtung brotlose Kunst und tut deinem Team vielleicht nicht so wahnsinnig gut, wenn er so viel scored. Ist halt schwer zu sagen, weil Kontext komplett fehlt, weil natürlich ein Tatum allgemein bei einem besseren Team spielt, die allgemein mehr Wins holen. Da werden sie auch zufällig dann mehr Wins holen, wenn er halt irgendwie gerade viel oder gerade wenig scored. So. Das ergibt sich halt. Er hat natürlich ein deutlich besseres Roster um sich rum. Das hat ein Ingram halt nicht. Aber ich sehe schon irgendwo, was du meinst. Ich glaube, und deswegen habe ich es eben auch gesagt, ich glaube, dass der öffentliche Case für Ingram sehr, sehr groß ist. Und deswegen ist er auch derjenige, der...
Ich glaube, er wird gewinnen.
Ich glaube, den
Award gewinnt. Hand jetzt deswegen, vor, der würde gewinnen, ja, wenn es ihn gibt.
Habe ich auch vorhin auch gesagt. Ich glaube, dass er das Ding gewinnen wird. Ich finde trotzdem, dass ein Tatum, und das ist für mich dann auch wenn es bei dem Award vielleicht nicht... ja, nicht so hundertprozentig notwendig ist. Für mich spielt einfach dieser Relevanzfaktor und dieser Team-Erfolgs-Team-Qualität-Faktor spielt bei mir einfach in jedem Award eine Rolle. Der sollte vielleicht in einem Most Improved eine geringere Rolle spielen. Andersrum ist es da halt auch so, dass ich es nicht ausblenden kann und auch nicht ausblenden will, weil das für mich einfach eine höhere Wertigkeit hat, ob ich mich signifikant verbessere in einem Homecourt-Playoff-Team oder ob ich mich ähnlich doll, vielleicht sogar minimal doller in einem Team, was einfach nicht besonders gut ist, verbessere. Das sind für mich immer noch zwei verschiedene Wertigkeiten. So, ob das fair ist oder Peng, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es falsch ist, dass man Ingram irgendwie wählt. Das kann man schon machen. Das geht jetzt für mich nicht am Thema vorbei. Aber ich finde diesen Schritt von einem Tatum, ich finde ihn beeindruckender. Ich finde ihn wirklich beeindruckender. Der ist ein Jahr kürzer in der Liga. Ist heute schon der klar bessere Zocker, auch wenn Ingram da irgendwie eine gute Entwicklung macht. Und ist, für mich ist Tatum einfach, es fühlt sich richtig an. Das ist dieses Ungreifbare, auch natürlich kannst du quantifizieren, wie gut er sich verbessert hat. Kannst hingehen und sagen, scored irgendwie fast 8 Punkte mehr, Usage ist deutlich hochgegangen, Dreier ist deutlich hochgegangen, True Shooting sieht okay aus, bla bla bla. Kannst du alles irgendwie machen. Für mich ist es, wenn es so knapp ist in einem Award, ist es am Ende, ist es bei dem Thema ist es dieses Attitüde-Ding. Es ist dieses Gefühl, es ist das, die Wahrnehmung, der Swag, wenn du es so nennen willst, auch wenn jetzt natürlich sich alle Metrik-Fans wieder im Grabe umdrehen und sagen, oh Gott, jetzt baut er seine Argumentation auf Swag auf, ey, wie uneloquent und so. Fuck it, Alter, ganz ehrlich, wenn ich einen Tatum angucke, dann sehe ich gerade einen legitimen Superstar, einen absoluten Superstar in the making, den sehe ich bei Brandon Ingram noch nicht. Heißt nicht, dass es nicht werden kann, aber deswegen wäre es für mich Tatum. Und ja, für mich, du hast es eben gesagt, für mich tatsächlich, muss ich sagen, Lügen gestraft. Für mich ist der Case closed. Für mich wird Jason Tatum besser als Jaylen Brown. Und das hätte ich bis vor einem halben Jahr oder sagen wir 8 Monaten, hätte ich das nicht gedacht.
Ja,
das alleine reicht für den Award.
Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Pascal Siakam, um mein Ballot voll zu machen, ist meine 5. Oh ja. Klar, so dieses Back-to-Back Most Improved Player. Es ist irgendwie charmant. Passieren wird's, glaube ich, nie. Es gäbe auf jeden Fall einen Case, aber der ist jetzt auch nicht stark genug, um ihn jetzt durchprügeln zu wollen. Von daher akzeptieren wir das so. Und
meine 5 ja, ist glaube, Fred VanVleet. Einfach nur fürs Protokoll.
Ja, über den habe ich auf jeden Fall auch nachgedacht. Aber da... Ja, ist auch wieder so sehr, ich meine, aber ey, man widerspricht sich da so oft, weil dann wäre es eigentlich ähnlich wie bei Adebayo. Fred VanVleet, da denke ich mir einfach so, Adebayo ist halt noch so jung und so in seiner Entwicklung, ich weiß, dass der improved ist. Es ist natürlich auch der Faktor unleashed, Bam Adebayo hätte ähnlich gut letzte Saison vielleicht schon sein können, wenn es Hassan Whiteside nicht gegeben hätte. Aber trotzdem rechnet man ihm gefühlt bei mir, subjektiv rechne ich ihm mehr ehrliches Improvement ein, als es bei so einem Fred VanVleet, weil ganz ehrlich, würdest du nicht vielleicht sogar einfach sagen, Fred VanVleet war letzte Saison genauso gut, nur hatte einfach halt nicht die Chance, weil Kawhi Leonard im Kader war und er halt nicht der Starter war neben Kyle Lowry, so, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ja. Ist das so, aber für mich ist es auch eine Form von Improvement, wenn du eine größere Rolle auch ausfüllen kannst,
auch
wenn
sich an
deinem Skill quasi nichts geändert hat.
Ja. Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor und dann soll es ja erstmal gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob du, ich will es jetzt einfach mal für die Komplettität, würde ich es jetzt einfach mal aufzählen, weil ich es vorbereitet habe. Ich glaube, du hast es gar nicht vorbereitet. Dann ich gehe dann auch pissen danach. Ich muss echt dollen, dann ist die Episode auch gleich vorbei. Aber weil es manchen Leuten, glaube ich, wichtig ist, First Team All-NBA, um es mal zu sagen, wir haben jetzt Defensive Teams, haben wir jetzt nicht gemacht, aber First Team All-NBA ist bei mir, um es mal ganz kurz aufzuzählen, rein aus Logik, weil ich ihn so oben in meinem MVP-Ranking hatte, ist Luca mit dabei als erster Guardspot. Zweiter Guardspot, Achtung, was für mich einfach eine Phase ist, dass alle ihn immer noch als Forward einstempeln. LeBron James als Point Guard, als zweiter Guard für mich im First Team All-NBA. Dann habe ich unter den Forwards habe ich Giannis und Anthony Davis auf der Center-Position Nikola Jokic im Vergleich zu Embiid. Second Team Harden und Lillard bei den Guards, Kawhi und Siakam bei den Forwards, Embiid als Center, Guards Westbrook, Paul, die beiden, ja, jetzt Thunder, Ex-Thunder, dann habe ich Tatum und Butler bei mir bei den Forwards noch im dritten Team dabei. Jawohl. Und als Center hinten raus. Ah, ich wollte gerne Adebayo sagen, aber es ist ein kleines bisschen zu früh und ich gehe dann doch noch Rudy Gobert als dann Defensive Player of the Year auch noch und dann wären das meine All-NBA-Teams. Du kannst gerne noch ein bisschen was dazu senfen, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz solide. Also durch ein bisschen mit dem Twist von LeBron verändert sich natürlich was, weil die meisten ihn nach wie vor als Forward reinsortieren werden, was ich blödsinnig finde, ehrlich gesagt, aber ja.
Ha, schwierig. Also ich glaube, im Großen und Ganzen hast du da nicht viel falsch gemacht. Für mich wichtig, nicht nur emotional, sondern auch sachlich objektiv wichtig, dass Jimmy dabei ist, weil der sich das wirklich verdient hat. Ich hätte natürlich versucht, irgendwie Bam rein zu sneaken, ist aber tatsächlich im individuellen Vergleich zu Rudy dann einfach auch nicht haltbar. Also wenn die Heat jetzt 7-8 Wins mehr gehabt hätten als die Jazz, dann finde ich, hätte man den Case aufmachen können. So haben sie mehr oder weniger den gleichen Rekord. Das reicht dann irgendwie einfach nicht. Einzige Position, mit der ich Probleme habe, oder einzige Personalie, mit der ich Probleme habe, und da hätte ich wahrscheinlich einfach ein bisschen rumgebastelt und LeBron ein bisschen fakig dann irgendwie doch, na, wobei es hätte auch nicht geholfen. Mir tut es sehr weh um Paul George. Mir tut es wirklich weh um Paul George, den ich da gerne gesehen hätte. Kann ihn aber nicht über den Jimmy nehmen. Das wäre dann eigentlich die Person, wo man diskutieren müsste. Der ein oder andere wird vielleicht einen Case aufmachen, dass man ihn vor einem Siakam drin haben müsste. Das sehe ich aber auch nicht, weil die Raptors zwangsläufig zwingend jemanden haben müssen in diesen Teams. Und das ist dann für mich
relativ eindeutig. Für Lowry tut es mir auch Siakam. Weh, aber ich will dann Paul und Westbrook belohnen.
Das reicht einfach nicht. Ja, also da habe ich keinen Diskussionsbedarf. Beim Paul George finde ich es schade, weil wenn ich mir die Saison angucke, würde ich sagen, der spielt eine All-NBA-wertige Season. So reicht dann halt leider Gottes einfach nicht, weil die Spots irgendwann ein bisschen eng werden und man da ein bisschen rumschieben muss. Aber ansonsten hast du dich da nicht verritten. Das First Team hätte ich, glaube ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich genauso hätte. Ich weiß nicht, ob ich Luca da wirklich den Nod gegeben hätte, aber wahrscheinlich ja. Doch am Ende des Tages hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Von daher hast du da für mich nichts falsch gemacht. Und Timmy ist dabei, von daher sowieso alles richtig.
Dann lassen wir das so stehen und weil ich wirklich unfassbar pissen muss und es zu spät ist, um jetzt irgendwie noch eine große Pause zu machen, ja, war's das von meiner Seite aus. Also auch ausnahmsweise mal kein Off-Topic hinten raus. Wir gehen mit einer überraschend hochprozentigen NBA-Folge jetzt nochmal raus, aber man muss natürlich auch mal vorsichtigerweise ankündigen, das wird die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht mehr allzu oft so passieren. Also wir werden mal schauen, dass die NBA nicht ganz verloren geht, aber klar, Mann, wir wissen ja auch, dass IGVS inzwischen viel mehr ist als Analytics und reiner Basketball Talk und das ist auch gut so, definitiv. Ich finde es auch voll okay, wenn Leute uns inzwischen dann meinetwegen als casual einstufen. Es geht ein bisschen zu weit, wenn man behauptet, wir würden nur Bullshit erzählen, ehrlich gesagt. Also Grüße gehen an der Stelle raus, aber ansonsten das müssen wir euch nicht erzählen, weil jeder, der jetzt noch zuhört, enjoyt ja offenbar den Content und da wird es mit sicher noch ein, zwei Gründe
also wir werden auch bald wieder über Prostata-Stimulatoren reden. Keine Panik.
In der nächsten Nirum-Larum-Episode, allerspätestens. Also so viel steht auf jeden Fall fest. Also von daher, vielen, vielen Dank für alle Zuhörer. Ich will mal freundlich darauf aufmerksam machen für alle. Ja gut, ist jetzt ein bisschen spät. Also, weil natürlich die Nicht-Patroneten werden es nicht hören, aber für alle Patroneten ganz wichtig. Morgen Abend werden wir diese Thematik noch ein bisschen ausweiten und ihr werdet am Freitagabend bei mir auf Twitch die Chance haben, selber abzustimmen. Weil ihr habt jetzt gehört, meine Ballots und ich werde es auch so machen. Mal schauen. Vielleicht mache ich es noch mit der Wildcard, dass ihr noch selber nominieren könnt. Aber ich werde 5 Kandidaten für die Awards vorgeben. Dann werden wir aber trotzdem die Awards-Shots zusammen durchknallen und am Ende des Tages dürft ihr aktiv, interaktiv abstimmen. Und wir machen dann auch nochmal auf Twitch wirklich die Awards wirklich fest. Dann schauen wir mal, ob ihr meiner Meinung seid, Teglis Meinung seid oder ob ihr eure eigene Meinung durchboxen, dass sich noch viel verändern wird. Das werden wir machen. Das nächste große Highlight. Ich meine, momentan streame ich echt fast jeden Tag, muss man mal fairerweise dazu sagen. Und am Sonntag wartet dann das nächste große Highlight auf euch, weil da wird Sir Arne Tegen auch als Stargast dabei sein. Bei zum zweiten Mal gibt es das. Also Quiznacht schon wesentlich öfter. Das
wird heftig.
Haben wir auch oft mit NBA gemacht, aber Off-Topic-Quiz. Und da werde ich mir extra viel Mühe geben. Also ein Off-Topic-Quiznacht. Ich als Showmaster, ich als Moderator, Sir Arne Tegen wird selber teilnehmen, hoffentlich lange, sonst wird er mich als Showmaster unterstützen danach.
Wie bitte? Bin ich nicht, ne? Bin ich auch Co-Host, wenn ich rausfliege? Ja, ne?
Na klar.
Ja, wichtig.
Klar, okay. Bist du dann auch Co-Host, das habe ich doch gesagt, dann, dass du mich dann unterstützt, aber ich hoffe es mal nicht und dann wird es auf jeden Fall auch episch. Und für alle, die sich jetzt denken, warum erzählst du mir das, ich höre das erst am Montag oder am Dienstag, weil ich nicht Patreon den Dreier rausknalle, gar kein Problem, es gibt auf Twitch nach wie vor die Funktion, sich das Ganze im VOD, im Video on Demand oder auch VOD, wie man in Deutschland sagt, sich da reinzuziehen. Und ganz wichtig, es gibt gerade auch hier zu morgen bei der Episode, es ist natürlich nicht das gleiche wie ein Podcast, aber es gibt auch eine Audio-Only-Funktion bei Twitch. Also ihr müsst euch das nicht immer reinziehen. Ich kann verstehen, wenn einer nicht 6 Stunden meine Fresse sehen will, aber ihr könnt euch das Ding auch quasi im Podcast ganz entspannt hinten da raufduseln lassen auf die Ohren und da wird am Ende des Tages auch ein bisschen was rumkommen, weil wer da sich voll vor verschließt, der verpasst auf jeden Fall, in gewisser Form auf jeden Fall Content und das sollte man ja nicht machen. Wir haben alle genug Zeit momentan, glaube ich.
Also wer das verpasst, lebt im gleichen Schrank wie ich wahrscheinlich, im Nachbarschrank. Nee, ja. Kann ich nur meine Hand für ins Feuer legen, ist geil, wird geil gewesen sein, je nachdem, wann ihr es hört und so, ihr wisst, was ich meine, ey. Es war mir, um das zu Ende zu bringen, ein inneres Blumenpflücken. Eine gute Folge. Bisschen viel NBA für meinen Geschmack, aber war schon in Ordnung. Wie gesagt, es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Ich würde so gern mal wissen, ey, wir müssen mal so eine Umfrage machen, mal so eine ehrliche, repräsentative Umfrage unter unseren 4 Millionen Hörern, wer denn eigentlich uns wegen Basketball hört und wer wegen Off-Topic und bei wem.
Ja, also wie man sich verändert, das ist das Wichtige.
Das ist halt genau der Punkt.
Und wer Basketball ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig.
Obwohl er den anderen Teil total scheiße findet. Also haben wir noch viele NBA-Fans, die den Off-Topic-Kram wirklich skippen und richtig scheiße finden? Oder andersrum, weil meine These ist,
die müssen uns ja eigentlich inzwischen verlassen haben, oder?
Eigentlich.
Aber bitte
ja,
mal rückmelden, ohne Scheiß. Wenn es Leute von euch gibt, die echt immer noch sagen, ich schätze eure Meinung über die NBA nach wie vor, was ja nicht mehr allzu viele scheinbar machen.
Aber geht mir auf den Sack, ich skippe das.
Ich bin so salzig, ey.
Ja, ich merke das.
Aber wenn ihr wirklich sagt, dass ihr den Off-Topic-Content immer noch nach wie vor jedes Mal konsequent skippt, dann bitte mal melden. Ohne Scheiß, wir sind euch auch wirklich nicht böse. Wir fänden das wahnsinnig interessant. interessant.
Ich würde es nur gerne hören.
Weil das ist fast schon wieder eine krasse Aktion und auch Dedication und auch Ehre und Treue zu uns, sich diesen Stress zu geben, tatsächlich das jedes Mal zu machen, weil ich könnte es nicht.
Vor allem, es ist ja auch nicht richtig trennscharf. Es wechselt ja auch gerne mal mittendrin und driftet einfach komplett über Schlepphol ab.
Zeitangaben machen wir eh nicht mehr, weil wir zu faul sind und abgehoben sind. Ja, so sieht das aus.
Haben wir die je gemacht? Ja doch, wir haben uns die mal wirklich die Mühe gemacht.
Wenn ihr, wenn ihr irgendwelche anderen Leute halb stotternd irgendwelche Zahlen vorlesen sehen wollt oder hören wollt, dann schaut da vorbei und an der Stelle.
Nimm mal den Salzstreuer aus dem Arsch, ey. Das ist ja also wirklich 11 aus 10, ey. Wir bleiben drin,
macht das total
lasst euch nicht ärgern.
Wir brauchen mehr Beef in NBA Deutschland. An der Stelle schöne Grüße gehen raus und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.